Heute die traditionelle Jahresauftakt-Prognose-Folge mit unserem Stammgast Philipp Pip Klöckner.
Also ich glaube schon, dass du immer wieder so retardierende Momente haben, wenn die Entwicklung so ein bisschen verlangsamen. Das kann Regulierung sein, das kann auch irgendwie, dass niemand so richtig Use Cases findet. Also du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Ich glaube, du hast auf der Hardware-Seite weitere Verbesserungen. Du hast bei der Anzahl der Parameter in den Modellen wird es weiter hochgehen. Gleichzeitig wirst du bessere Trainingsdaten haben. Die Software wird besser, die Rechenpower wird besser. Was wir heute in GPT vorsehen, wird uns irgendwie wie ein 486er PC vorkommen oder so, glaube ich. Also GPT-5 wird nochmal deutlich leistungsfähiger sein. Google wird sicherlich ein noch leistungsfähigeres Modell rausbringen.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Die ganz große Philipp oder Pip Klöckner Vorstellung spare ich mir hier. Man kennt ihn aus vielen Jahren Doppelgänger-Podcasts, aus zahlreichen OMR-Podcasts und auch anderen, wo er regelmäßig auftritt. Geschätzt wird einfach als Analyst, als Experte. Er war vorher selber im SEO-Bereich tätig bei Idealo, dann bei Rocket Internet, ist so aktuell im Private Equity-Umfeld viel als Berater unterwegs, Business Angel, aber vor allen Dingen bekannt für seine wirklich tiefen Analysen rund um Business-Tech-Aktienthemen. Und genau darum ging es auch bei uns. Ich glaube, die ersten Minuten sind eine Art Showcase dessen, was Pip so kann. Der Sprung von AI-Analysen über E-Commerce hin zu Biotechnologie und das in einer wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr glaubwürdigen und fundierten Tiefe. Er hat mir sein Gehirn kurz einmal aufgeklappt und vorgeführt für alle, die ihn noch nicht kennen. Und dann habe ich mich trotzdem getraut, ein paar eigene Prognosen beizusteuern, vor allen Dingen rund um Medienthemen oder Digitalthemen, in denen ich mich ein bisschen besser glaube auszukennen. Aber natürlich wie immer, wenn es um Aktien geht und es ging auch um Aktien, ganz wichtig, Disclaimer sozusagen, der Podcast ist keine Anlageberatung, nichts ist eine Kaufempfehlung. Wir haben von allem nur ein gesundes Halbwissen und deswegen bitte nicht auf unsere Empfehlung hin handeln oder uns da irgendwie für haftbar machen. Apropos, am Abend nach der Podcast-Aufnahme habe ich mit einem regelmäßigen Gast dieses Podcast, den ältere Hörer auf jeden Fall kennen, der sich auch schon hier im Podcast häufiger zu ProSieben geäußert hat, telefoniert privat und wir haben nochmal über ProSieben gesprochen und siehe da, Sven hat eine ganz andere Sicht auf die Firma, auf die Aktie, als ich sie im Podcast später geäußert habe. Deswegen hört gerne den Podcast und hört dann bis zum Ende durch. Danach sage ich auch nochmal zur Einordnung, wie Sven die ProSieben-Aktie aktuell sieht, nämlich ganz anders als ich. Es ist sehr viel drin. Wir beginnen mit dem Rückblick auf die Prognosen aus dem letzten Jahr, wie die so zugetroffen haben oder halt auch nicht. Und dann natürlich mit dem Ausblick auf das Jahr 2024. Ansonsten der ganz frische Hinweis, wer noch mehr von Pip hören oder vor allen Dingen lesen möchte, seit Anfang des Jahres hat er einen eigenen Newsletter gestartet, der jeden Montag, hat er erzählt, kommen soll. Link ist in den Shownotes bei uns oder auch in den Shownotes bei Doppelgänger Podcast. Und jetzt rein in die kleine Jahresrückblicks- und große Jahresausblicksfolge, die es übrigens auch bei YouTube zu sehen gibt. Also wer Pip mal in Bewegtbild genießen möchte während seiner Analysen, der kann das jetzt bei YouTube tun. Wie auch übrigens viele andere Gästinnen und Gäste der letzten Wochen und Monate. Wir versuchen das Thema YouTube immer weiter aufzubauen. Immer mehr Podcasts sind jetzt auch da als Video zu sehen oder halt auch nebenbei zu hören. Und jetzt rein ins Gespräch mit Pip.
Frohes neues Jahr.
Ja, genau. Frohes neues. Also wir fangen mal an. Du hast vorhergesehen, für SaaS-Firmen wird es ein schwieriges Jahr, also 23, und das ist auch so gekommen, würde ich sagen.
Ja, wir haben das so hergeleitet, dass quasi da viele Firmen seed-based abrechnen. Also Salesforce war das Beispiel. Die sind damals noch 14% gewachsen und dann ist es halt schwer, wenn überall Leute gefeuert werden, mehr Sitzplätze zu verkaufen oder mehr Lizenzen zu verkaufen. Und das Wachstum von Salesforce ist, glaube ich, auch dann auf einstellig runtergegangen. Sie haben Leute entlassen. Das hat ganz gut gepasst und hat sich auch so durch die Industrie gezogen in 2023.
Dann hatten wir damals gesagt, Gen AI, wie es so schön heißt, wird das Thema des Jahres. Im Nachhinein fast eine super lame Prediction, aber ja, es ist so gekommen. Man muss sagen, es war damals ja noch eine andere Zeit, man muss nicht mal zurück, weil das ist das Problem bei Predictions, wenn sie dann eintreffen, dann sehen sie so einfach aus. Ja. Aber es war in der Zeit, wo gerade ChatGPT frisch rauskam, ne?
Genau, November 22 war sozusagen diese kambrische Explosion, wo sich alles entwickelt hat. Also damals noch anderthalb Monate alt. Und es gab viele Stimmen, die gesagt, also der statistische Papagei und so, auch viele Kritiker damals schon. Aber ja, klingt im Nachhinein mehr als offensichtlich.
Ja, ja. Ich habe damals ein bisschen rumgemäkelt, dass es irgendwie noch keine Use Cases gäbe und die hat es auch eigentlich, muss man sagen, in 23 kaum gegeben. Also ein paar so, ne, die schreibt mir mal eine Rede oder irgendwie, aber so die richtig monetarisierbaren Use Cases können wir dann mal drüber sprechen, wenn wir fürs nächste, also für 24 sprechen. Aber erstmal so, das war das. Dann hatten wir beide getippt, dass es keine großen Entlassungswellen geben würde, à la Twitter. Das war damals auch ein großes Thema. Ich glaube, es hat schon Entlassungswellen gegeben, aber nicht jetzt in der Brutalität wie bei Twitter, wo dann irgendwie 80% entlassen wurden. Also ich glaube, es waren ja eher im Vergleich zu dem, was in den Jahren zuvor eingestellt wurde, eher kleinere Entlassungswellen.
Ja, ich glaube in Europa eigentlich kaum, außer sagen, bei Startups wirklich, die Finanzierungszwänge haben. In USA haben die großen Tech-Konzerne so netto das, was sie 22 eingestellt haben, 23 wieder entlassen. Aber jetzt keine großen Entlassungswellen, würde ich sagen.
Dann war ich ganz bullish auf diese Creator Economy und habe vorhergesagt, es wird einen Creator Unicorn geben in Deutschland. Hatte da die Quality Group, ESN, den Chris Wolf zum Beispiel im Blick. Da muss man sagen, so richtig hat es einen Unicorn in dem Bereich jetzt bislang nicht gegeben. Chris Wolf selber als Gründer hat auch ein schwieriges Jahr. Gab es eine große Reportage beim Neo Magazin ZDF, was da alles schief läuft. Ich glaube, eine Razzia gleichzeitig. Und ich sage das als jemand, der da investiert ist, ist die Firma weiter gewachsen. Ist wahrscheinlich auch ein Unicorn. Aber jetzt nicht der absolut durchschlagende Erfolg in dem Sinne, dass wir das vorher nicht auch schon hätten sehen können oder dass es vorher schon auch eine sehr gute Firma war. Also ist einfach nur weiter gewachsen. Aber es gibt nichts Neues so, ne? Oder hast du was gesehen? Influencer-Brands, die jetzt auf dem Niveau sind noch nicht?
Nicht wirklich, ne? Es gab Anläufe. Also die Influencer-Economy ist auf jeden Fall weiterhin innovativ, ne? Es gibt Lange, die so dieses Pizza-Business gemacht haben. Aber gleichzeitig hat Mr. Beast ja seine Fast-Food-Linie eingestellt, glaube ich, aus angeblich Qualitätsproblemen. So ein bisschen Mixed Bag, würde ich sagen. Aber sicherlich werden da immer wieder News kommen aus der Richtung.
Ja, ja. Ich würde mal gerne wissen, was die ganzen Firmen von Pamela Reif so wert sind. Also von außen echt schwer einzuschätzen. Ich glaube, da ist schon richtig relevantes Business dahinter. Aber ja, man kann es halt kaum so richtig sehen. Dann hatten wir gesprochen über die Relevanz von Ölgeld, also Geld aus dem Middle East. Und ich hätte getippt, dass es noch einfach die ganze Relevanz der Region nach vorne pusht, so auch in den Tech-Themen, in den, sagen wir mal, so Mainstream-Business-Themen. Und da würde ich sagen, sieht es auch relativ einfach aus, aber ist auch so gekommen. Also Ronaldo war da schon, glaube ich, hingewechselt. Aber jetzt so die ganze geplante Merger da bei der Golf-Tour, PGA und diese Lyft, werden die de facto ja Owner, wenn das jetzt alles klappt, von der PGA-Tour. Es gibt zahlreiche neue Events, die
in Saudi-Arabien zum Beispiel durchgeführt werden. Es gibt irgendwie ein Web-Summit in Katar. Auch da gab es natürlich einen Backlash jetzt irgendwie rund um das Web-Summit und den ganzen Krieg. Aber auch wenn man dann auf den Krieg guckt, gerade die Rolle, die jetzt dort auf einmal diese Staaten dort einnehmen, das ist viel relevanter, viel, viel wahrnehmbarer als das zumindest in den Jahren zuvor, glaube ich, so.
Ja, und dem Vernehmen nach gibt sich das ganze Silicon Valley im Four Seasons in Riyadh die Klinke in die Hand, genau. Weil sagen, selbst die größten und renommiertesten VCs aus den USA versuchen, ihre Fonds da zu füllen mit saudischem Geld. Also ich glaube schon, dass die Relevanz nochmal deutlich zugenommen hat, der ganzen Region.
Ja, also ist alleine die Mails, die da öffentlich wurden von dem Paddy Cosgrave, der ja im Rahmen dieses Kriegsausbruchs rund um Israel, der da ja sich dann negativ geäußert, oder also sehr schwierig, das jetzt genau zu bewerten, aber jedenfalls gab es da ganz schön viele Diskussionen und da kam eine Mail an die Öffentlichkeit, wo er versucht hat, amerikanische Investoren zu seinem Web-Summit nach Katar zu locken, so mit dem Hinweis, hey, komm doch mal nach Katar hier einen Vortrag halten. Es gibt ganz viele Investoren hier, die ich auch kennenlernen wollen, die Lust haben zu investieren. Und wenn man das so las, dann konnte man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie da gerade versucht wird, sozusagen die arabischen Investoren und die amerikanischen Fondsbetreiber sozusagen zusammenzubringen.
Ja, ich kann auf jeden Fall nochmal besser nachvollziehen, warum du hier sozusagen in deiner Rolle als Schweiz vielleicht ganz gut sitzt, weil wenn du überlegst, sozusagen, was das für ein Backlash war, also er hat sich einfach einmal sehr vorsichtig formuliert, unglücklich über diesen Nahostkonflikt geäußert oder da eine Seite bezogen, die nicht alle nachvollziehen
konnten. Aber mehrfach, also er hat sich dann noch so ein bisschen Double Down gemacht. Ne?
Ja, also nicht besonders schlau, glaube ich. Also ja. Genau. Und dann hat das sein Business aber durchaus in Gefahr gebracht. Also fairerweise, ihm gehören 80%, er ist dann zurückgetreten als CEO. Aber letztlich bleibt die Firma bei ihm. Aber man sieht sagen, wie stark das politisiert wird. Ja.
Aber am Ende ist die Rolle von arabischem Geld, es nimmt sicherlich zu, ob man es gut findet oder schlecht, aber ich glaube, die These stimmt sozusagen. Was nicht gestimmt hat, ich hätte sogar ein bisschen spekuliert, dass das irgendwie jetzt ein Weg sein könnte, für Elon Musk mit Twitter irgendwie weiter zu verfahren, dass man da vielleicht arabische Investoren für gewinnen könnte. Das ist nicht so gekommen.
Ja, also es sind ja schon welche drin sogar, ne? Also ich glaube, eine kleine Portion hat, glaube ich, Katar oder PIF, also die Saudis. Aber bisher ist es noch nicht eingekommen. Ich glaube auch, dass das nicht mehr verkäuflich ist, die Firma, ehrlich gesagt. Also wer würde das übernehmen?
Weil man es einfach jetzt auch irgendwie nicht mehr so leicht betreiben kann als nicht Elon Musk.
Ja, ich glaube mit der kleinen Personalbasis, das funktioniert, glaube ich, sozusagen mit der Arbeitsethik sozusagen, die Elon Musk vorlebt oder da durchsetzt, klappt das vielleicht alles gerade so. Aber ich glaube, wenn es jetzt ein Corporate Investor übernehmen würde, würden sich schnell die Kosten wieder ansteigen. Ob dann mehr Werbegelder auch wieder reinkämen, ist die Frage.
Ja, also am Ende ist es jetzt eine Firma wirklich ohne Geschäftsmodell. Also weil Werbung ist jetzt
vorläufig, kein ja. So richtiges. Ja. Also ich denke, am Ende wird Twitter irgendwie mit anderen Services verschmolzen werden. Oder vielleicht schafft das eben doch diese X-Super-App da draus zu bauen mit der Zeit, wird man sehen. Ich würde es ihm schon zutrauen. Als das, was es mal war, ist es zunehmend untauglich geworden, würde ich sagen.
Generell haben wir nicht drüber gesprochen, aber für Elon Musk trotz allem ein gutes Jahr. Also das ist ja das Verrückte, dass er da sicherlich Wert verloren hat, die Übernahme, damals 44 Milliarden. Jetzt ist das Ding vielleicht noch wert, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 5 und 10 vielleicht, wenn überhaupt. Also auf dem Papier hat er da sehr viel Geld verloren, aber Twitter hat sich verdoppelt. SpaceX hört man so, jetzt kommt so eine Mega-Runde. Tesla hat sich verdoppelt. Im letzten Jahr SpaceX hört man, soll jetzt so eine, also ist ja nicht an der Börse, soll jetzt so eine private Funding-Runde kommen, irgendwie im Bereich von, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 150 und 200 Milliarden, also so wahnsinnig viel Geld für eine private Funding-Runde. Also für ihn auch All-Time-High. Schon ein gutes Jahr.
So rein am Vermögen gemessen, sicherlich ein eins der erfolgreicheren Jahre. Für seine Reputation sagen sicherlich kompliziert, also gibt's positive und negative Aspekte. Also ich glaube, die negativen haben ein bisschen überwogen. Gleichzeitig hat das Walter Isaacson-Buch ihm wahrscheinlich geholfen, sagen, so ein bisschen nahbarer zu werden. Das war wahrscheinlich ganz schlau, dass das dieses Jahr rauskam.
Ja, und ich glaube, ich habe es natürlich gelesen, bin wirklich auch der Meinung, man sollte dieses Buch lesen, es ist echt total interessant. Wirklich jetzt ohne Fan zu sein, aber es ist einfach interessant, was da passiert, wie er das gemacht hat, was da so hintersteckt und wer da so alles eine Rolle spielt. So viele gute Geschichten und Anekdoten. Und wenn man das Buch dann so, oder das, was man da für einen Eindruck von ihm bekommt, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, war ein ganz gutes Jahr, wir haben irgendwie das Starship hat irgendwie seines Starts so weit hinbekommen, wie wir uns gewünscht haben. Und dann, das ist wahrscheinlich für ihn, das muss man sich ja klar machen, der ist ja wirklich so, er guckt jetzt auf sowas. Der finanzielle Aspekt ist ihm nicht so wichtig. Diese ganzen Twitter-Randerscheinungen, okay, kommen und gehen. Ich glaube, am Ende, was ihm da wirklich wichtig ist, ist so die Frage, wie weit ist man da jetzt an diesem Marsflug oder Mondflug mit dem Starship dran? Und das sieht ja zumindest jetzt besser aus.
Ja, er scheint sich auf jeden Fall nicht mehr viel Sorgen, sagen, um andere Aspekte zu machen. Also sagen, sein Auftritt auf der New York Times Steelbook-Konferenz hat ja so ein bisschen gezeigt, wie wichtig ihm auch die Meinung anderer ist. Also insbesondere der Werbetreibenden da. Von daher verfolgt er, glaube ich, seine eigenen Ziele oder was er glaubt, was für die Menschheit das Richtige ist.
Ja. Also und diese ganzen Optimus-Roboter da bei Tesla.
Ich glaube, das muss man fairerweise vielleicht mal sagen, dass man das letzte Jahr jetzt schon gesehen habe, was so sein moralischer Kompass ist, ne? Dass er irgendwie durch den Streit mit Disney, weil Disney die Advertiser-Gelder zurückgezogen hat, löscht er die Disney-App auf der Tesla-Plattform und so weiter. Also
dass es überhaupt geht, dass man das so machen kann. Ne?
Ja. Dass das irgendwie, also sieht man, es gibt überhaupt keine Grenzen zwischen diesen Firmen. Also wenn du Tesla-Aktionär bist, leidest du auch unter, was auf X passiert und so weiter. Und dann, aber dieser Mann besitzt quasi das größte Kommunikationsnetzwerk wahrscheinlich, fairerweise, das leistungsfähigste. Selbstfahrende Autos, baut so halbe Panzer baut autonome Roboter. Baut Raketen, schon auch viel Macht, also erstmal viel Innovationskraft und wirtschaftliche Power, die er generiert hat natürlich, aber auch viel Macht in einer Hand und eigentlich ohne jeglichen Oversight. Ne? Es gibt in keiner der Companies irgendwelche wirksamen Boards, die das beaufsichtigen können. Also man könnte nach 2023 schon auch ein bisschen Angst bekommen, glaube ich.
Auf der anderen Seite, also diese Oversight, da gebe ich dir recht, das ist ja generell ein Problem, jetzt unabhängig. Aber bei, natürlich kriegt man auch, wenn man so agiert wie er, nur dann solche großen Sprünge hin, dass man so weit nach vorne kommt. Das ist, auch in dem Buch gibt es dann so Stellen, wo er dann beschreibt, als er dann Twitter gekauft hat, dann holt halt Leute von Tesla und von SpaceX, die werden dann da einfach sozusagen von heute auf morgen abgezogen, wandern dann darüber. Da kann man ja auch fragen, das sind ja alles separate Firmen, warum kann der da die Leute einfach so hin und her ziehen? Aber das scheint alles zu funktionieren. Und so kommt man halt dann am Ende auch voran, wenn man halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr direkt entscheiden kann. Also es ist halt immer so Pro und Contra. Also die Oversight fehlt und das Risiko ist da. Auf der anderen Seite, der Fortschritt ist halt auch so groß, der sich halt so dann irgendwie bewerkstelligen lässt. Also, und er hat ja, meine ich zumindest, häufig schon, und das kommt in dem Buch halt raus, und das meintest du auch, glaube ich, deswegen ist das Buch für ihn gut, schon einen richtigen Kompass oder zumindest gehabt, ob es noch so ist, weiß ich nicht, aber er hat ja diese OpenAI-Firma auch mitgegründet, um halt bewusst OpenAI zu erschaffen, also nicht als irgendwie Firmenprojekt, wo dann irgendwer mit dieser gefährlichen Technologie was Eigenes macht, sondern wo das halt in allen gehört, und er ist total überkreuzt mit Larry Page bei Google, weil er sagt, der würde das irgendwie versuchen zu besitzen und da irgendwie OpenAI oder AI generell zu missbrauchen und hätte ja kein Gefühl für die Risiken. Und er ist da sehr risikobewusst, macht sich Sorgen um die Menschheit. Er macht sich ja Sorgen um die Menschheit. Ne? Also das ist, muss man schon auch anerkennen. Ne?
Ich glaube, ich würde ihm 100% zugestehen, dass er glaubt, dass er im besten Interesse der Menschheit zu handeln. Aber zu dem OpenAI-Thema, da ist im Rahmen des Tohuwabohu, was entstanden ist mit Sam Altman, ja auch klar geworden, dass Elon Musk auch mal CEO werden wollte von OpenAI. Und warum er sich nicht mehr beteiligt an der Firma, ist unter anderem es gab wohl einen Versuch, wo er versucht hat, CEO von OpenAI zu werden. Und danach hat er gesagt, ihr könnt es alleine machen, als sie es nicht mit ihm machen wollten. Aber ja, ursprünglich hat er die Gefahr gesehen.
Das ist also halt die alte Frage. Gründet auch in diesem Jahr eine neue AI-Firma. Ne?
Genau, XAI.
XAI, auch mit der These, er macht sich Sorgen und es muss nach seinem Prinzip gemacht werden. So ein bisschen glaube ich ihm schon, dass er irgendwie sich sorgt und dass er die Welt besser machen möchte. Und es gibt da in dem Buch verschiedenste Beispiele für.
Ja, aber die Frage ist das einfach nett gemeint oder ist das ein Gottkomplex, wenn du glaubst, du bist der Einzige, also der weiß, was für die Zukunft der Menschheit richtig ist. Und auch andere, so ein bisschen faschistoide Ziegel, der sagt, dass er sich da irgendwie mit irgendwie ein Dutzend verschiedenen Frauen versucht vorzupflanzen und weil er glaubt, seine DNA ist wertvoller als die anderer Menschen und so.
Aber das ist ein komischer Charakter. Hat er das auch gesagt? Ich glaube, er glaubt generell Fortpflanzung und ist wichtig.
Das größte Problem nennt er.
Genau, so, und dann hat er, also wenn man da guckt in dem Buch, wo die Kinder herkommen, dann ist natürlich schon für ein normales Menschen ist das total skurril, also wie, auch mit viel, viel Leihmüttern und wie viel verschiedenen Frauen. Aber was ja auch wirklich krass ist, er hat ja da ein Kind, das sozusagen das Geschlecht gewechselt hat, das mit ihm sehr überkreuzt liegt, worunter er auch scheinbar sehr leidet. Aber er hat ja dann, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Kinder, die alle so krass hochbegabt sind. Also die dann alle so irgendwie, mit 16 schon irgendwie so irgendwelche Tests machen, die man normalerweise erst kann, wenn man irgendwie Stanford irgendwie absolviert hat, irgendwie Mathe. So, er muss ja wirklich da teilweise krasse Gene verbreiten. Aber ich habe
die Frage ist, ob das seine Gene sind oder ob er sich Surrogate ausgesucht hat, die das besonders gut weitertragen.
Und ich weiß noch nicht, ob jetzt er diese Kinder hat, weil er glaubt, seine eigenen Gene sind so wichtig, aber generell an Fortpflanzung glaubt. Also das habe ich da in dem Buch so nicht gelesen, aber es kann natürlich trotzdem sein. Und gleichzeitig ist beeindruckend, was da scheinbar für Talente entstehen. Also in seinem Gefolge.
We'll see.
Genau, aber wir sind jetzt sehr, sehr abgedriftet. Also jedenfalls, arabisches Geld ist keine Lösung gewesen für Twitter in diesem Jahr, im letzten Jahr. Dann haben wir über Unicorns gesprochen. Gibt es jetzt, gibt es heute mehr als im letzten Jahr? Und wenn man ehrlich ist, haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich gibt es eher weniger. Du hattest recht, denn aufgrund der ganzen Bewertungslogiken fällt es nicht so auf, wenn ein Unicorn eigentlich gar keins mehr ist. Aber es gab halt auch vor allen Dingen sehr wenig neue. Eigentlich sind nur 3 neue dazugekommen oder vielleicht 4. Und es sind keine so richtig sichtbar verschwunden, aber verschwunden sind, oder wenn man das ehrlich durchschauen könnte, wahrscheinlich schon ein paar.
Ja. Mehr also als 4. Aufmerksame Hörer wissen ja, dass es relativ einfach ist, sozusagen den Tod eines Unicorns zu verhindern, indem man strukturierte Runden macht bei der Finanzierung. Deswegen gibt es so echte Downrounds, wo die Bewertung sinkt, eigentlich eher selten. Aber es ist schon davon auszugehen, dass in den internen Bewertungen eigentlich viele vorherige Unicorns ein bisschen zumindest intern abgeschrieben wurden. Und gleichzeitig, ja, es gibt ein paar neue DeepL und Aleph Alpha sicherlich, große Runden. 1,5 Grad, genau. Ansonsten gab es ein wenig Unicorn-Creation dieses Jahr, aber es ist auch kein großes Wunder. Ja.
Also hast du recht gehabt. Dann haben wir noch damals gesprochen über die Gefängnisstrafe von Sam Bankman-Fried. Die wird wahrscheinlich eher länger sein als 10 Jahre. Wir haben über Inflation, Rezession gesprochen. Jetzt nicht mehr so spannend. Es ist ja alles bewusst klar, wie es gewesen ist. Platzt die Blase der Climate-Tech-Startups? Die ist eigentlich nicht geplatzt.
Ja, nicht. Würde ich sagen, das Einfrieren einiger Förderprogramme ist jetzt, glaube ich, schlecht für den Sektor gewesen insgesamt. Durch die Haushaltssperre quasi und jetzt das Einhalten der Schuldenbremse, das hilft nicht, aber ich würde nicht sagen, dass da irgendeine Blase platzt oder so.
Ja, ja. Also zumal auch so Marvel Fusion und sowas sind ja auch am Ende, weil das sind seine Climate-Firmen,
genau,
die eher ein gutes Jahr hatten. 1,5 Grad haben wir auch gerade drüber gesprochen, auch eher ein gutes Jahr.
Enpal auch, stark gewachsen letztes Jahr, ja.
Dann hattest du noch über den Handel gesprochen und schon auch ein schwieriges Jahr für den Handel vorhergesagt. Das ist, glaube ich, auch so gekommen. Zalando und About You haben sich nochmal halbiert vom Börsenwert her. Schon ziemlich brutal.
Ja, wir hatten erklärt sozusagen, warum die großen Inventare, also die Firmen haben alle während des Booms noch ihre nächsten Kollektionen bestellt und mit höheren Verkaufszahlen gerechnet und dann staut sich so ein bisschen das Inventar auf und das führt in der Regel dann zu niedrigen Margen, weil man mit Discounts verkaufen muss, um das noch loszuwerden. Sieht man jetzt super gut bei About You, ist die Marge letztes Quartal auf 35% runtergegangen, das ist wenig Rohmarge für Handel. Zalando, glaube ich, knapp unter 37 ist auch nicht super und dementsprechend haben sich dann hat sich das Umsatzwachstum und der Kurs auch entwickelt. Du hattest mich noch gefragt, gibt es irgendeine Aktie, die ich denn nehmen würde aus dem Handelsbereich oder Modebereich? Und ich habe gesagt, wenn irgendwas, dann On. Und die haben sich tatsächlich ganz gut entwickelt.
50% plus
gemacht, also fast wie die guten Tech-Aktien. Der Nasdaq ist dieses Jahr so um rund 50% gestiegen. Die haben sich tatsächlich weiter sehr gut entwickelt, obwohl die auch ein bisschen hohe Inventare hatten Anfang des Jahres, aber sind dann gut weitergewachsen, sehr dynamisch.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Und ich hatte da gesagt, okay, ja, ich glaube auch an Boss und an Adidas. An Boss ist ja immer generell für mich eine wichtige Aktie mittlerweile, weil es das einfach der Beweis ist, dass jemand, der im OMR-Podcast war, danach weiter und noch erfolgreicher wird. Und der Daniel Grieder war ja vor 1,5 Jahren oder so zu Gast, also der CEO von Boss. Und seitdem ist bei Boss ist echt wahnsinnig vorangegangen im letzten Jahr. Zumindest nochmal 15% plus. Adidas 25% plus. Da war noch niemand im Podcast, ist eines der Jahresziele, jemand von Adidas, am besten natürlich den Björn Gullen, den neuen CEO, im OMR-Podcast zu haben. Mal gucken, ob es klappt. Genau, und dann kann man noch festhalten, wir haben beide gestutzt. Wir haben in der Folge letztes Jahr gar nicht über Shein oder Temu gesprochen, haben das eigentlich fast übersehen, dass das Jahr 23 auch so ein chinesisches Handelsjahr geworden ist, wo das überall Thema war, aber bei uns nicht. Wir haben das irgendwie scheinbar nicht im Blick gehabt.
Ja, ich glaube, letztes Jahr hatten wir bei Kassenzone bei Alex Graf drüber gesprochen ein bisschen. Da ist es ja auch regelmäßig Thema, aber es war definitiv, glaube ich, einer der großen Trends. Es ist auch das, was die Werbeumsätze der großen sozialen Netzwerke und von Google deutlich beeinflusst hat dieses Jahr. Also ohne die hätten die wahrscheinlich ganze Prozente weniger schnell gewachsen. Also das, was Shein und Temu und Alibaba in der westlichen Welt für Werbung ausgeben, treibt den Markt sehr stark. Shein wird, nehme ich an, ist jetzt vielleicht keine große Prediction, aber nächstes Jahr IPO machen, das kann man schon überall lesen, wird dieses Jahr wahrscheinlich rund 30 Milliarden Umsatz erreicht haben und profitabel sein dabei, was viele überrascht. Von daher, ich glaube, auf einem ganz hohen Level kann man sagen, das ist letztlich die effizientere Form, Handel oder E-Commerce zu machen oder Konsum bereitzustellen, weil man muss sich fragen in der digitalisierten Welt, welche Funktionen haben Händler eigentlich noch, die man nicht sozusagen durch Daten abbilden kann und durch eine schlaue Logistik. Und dann bleibt einfach wenig übrig. Und warum sollen die chinesischen Händler quasi ihre Waren nicht direkt absetzen in Europa? Natürlich, dann sollte man auf Standards achten. Es sollte eine faire Logistikregelung geben. Es sollte faire steuerliche Regelungen geben. Das muss man erstmal alles klären. Aber am Ende ist das effizientere System, als irgendwelche Waren in Europa bei Händlern zwischenzulagern und denen die Kuratierung zu überlassen. Das können Daten und Realtime-Feedback eigentlich heutzutage stellen.
Also weil du brauchst ja irgendwie, also Brands haben die ja keine, ne? Also ich meine, also bei Shein und Temu kaufst du ja keine Brands ein und ich glaube, es wird auch so bleiben. Dass man da wirklich am Ende sehr, sehr billig dann kauft. Ne? Vielleicht wird es irgendwie schrittweise ein bisschen teurer, aber ich glaube nicht, dass irgendwie in den nächsten Jahren irgendwelche Brands jemals da ihre Klamotten reingeben würden.
Prinzipiell würde ich es unterschreiben, ja. Also Brands haben es noch tendenziell einfacher. Also die ersten Verlierer werden so vor allem nicht die so Pfennigstore oder Euro-Stores sein oder Seemann, NKD, Kick, sowas. Dann vielleicht später Zara, Boohoo. Aber es gibt auch Experimente. Alibaba macht in Spanien was. Ich glaube Miravia oder so heißt es, wo sie quasi genau das als Trick nutzen. Also sie verkaufen Markenartikel mit Discounts, um quasi chinesische Ware mit hohen Margen so mit drunter zu mischen. Also ich glaube nicht, dass das allein damit Shein und so weiter wachsen können und Temu, müssen sie, glaube ich, mehr oder weniger irgendwann Marken auf die Plattform bekommen. Aber ja, im Moment, glaube ich, würde eine Marke einen Fehler machen, sich da in dem Umfeld zu präsentieren. Aber irgendwann wird da die Brandmauer fallen, glaube ich. Und dann könnte so ein Dominoeffekt einsetzen, dass man es sich nicht mehr leisten kann, dort nicht aktiv zu sein. Es steht so ein bisschen auf der Kippe, glaube ich. Das eine Szenario ist, sagen, wenn man bearish ist für Temu, könnte man sagen, die Menschen lernen, dass die Qualität Mist ist und keiner bestellt da ein drittes Mal. Das bullische Szenario wäre, die Akzeptanz ist hoch genug, dass irgendwann das so wichtig wird, dass Marken sich dem nicht mehr ganz
entziehen. Ja, und auch die Penetration. Ne? Also du hast da den Account, du hast den One-Click-Shop-Service, die haben die Distribution, die haben halt so eine Infrastruktur gebaut, an der man dann nicht mehr vorbeikommt. Und dann ist es einfach, wächst die einfach von unten nach oben. Das könnte so sein.
Genau. Und es muss ja auch gar nicht sozusagen in Eppendorf funktionieren. Ne? Es muss halt in Wilhelmsburg, in Spanien, in Italien, in Saudi-Arabien. Also die größten Umsätze machen die Plattform halt in Südamerika und in Ländern mit so einem eher kleinen Haushaltseinkommen. Und für die ist es wahrscheinlich im Vergleich zu den Marken, wo sie sich typischerweise eindecken, eine ganz gute Alternative.
Warten wir es mal ab. Also mir fällt deine These total schwer. Ich habe gleich ein paar Predictions auf Themen, wo ich das Gefühl habe, sind mir näher, als jetzt diesen chinesischen Handel zu übersehen. Zumal da ja auch so Regulierungsfragen auch eine Rolle spielen.
Ich glaube, was ich schon fortsetzen würde, ist sozusagen, dass da viel Werbegeld aus der Richtung in den Markt drückt. Also wenn man mit Plattformen spricht, sei es die großen oder auch so kleinere, mittlere E-Commerce-Plattformen, die spüren alle, dass das größte Werbespending sozusagen was netto dazukommt, definitiv aus China kommt. Und in erheblichem Maße.
Also natürlich, da liegen ja so viele Themen noch drauf. Also auch geopolitische Risiken. Es scheint sich da alles wieder ein bisschen zu entspannen gerade. Aber kann auch wieder im halben Jahr anders sein. Haben wir darüber gesprochen und es fällt mir schwer. Du bist aber eher, würdest du zeichnen, wenn dir jetzt der IPO kommt?
Ich würde Shein, also man hat ja in den letzten Jahren auch gelernt, dass es nicht ganz schlau ist, sagen Dinge immer beim IPO zu kaufen, wenn sie lange in privater Hand waren. Oft kauft man es sozusagen am Höhepunkt. Ich glaube auch, dass Shein dringend nächstes Jahr raus muss. Ich glaube schon, dass sie noch weiter wachsen werden, aber das absolut sozusagen Höhepunkt von Profitabilität und Wachstum haben wir wahrscheinlich oder werden wir dieses, oder haben, nee, glaube ich, haben wir 2023 gesehen. Von daher wird sich das jetzt nicht aufdrängen und es kommt auf den Preis an. Ich schätze mal, dass sie mit 3x Umsatz bewertet werden und das ist schon jetzt nicht günstig. Wahrscheinlich wachsen sie nochmal 30-40% vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch ein bisschen schneller. Aber es ist jetzt prinzipiell nichts, was ich unbedingt langfristig besitzen würde. Bei Temu müsste man nochmal schauen. Das könnte sozusagen als, eigentlich ist es ja eine reine Media-Plattform, wenn man so möchte, die eigentlich nur Reichweite an chinesische Händler verkauft. So, alles andere passiert. Also sie haben keine Ware auf dem Balance Sheet, sondern die verkaufen eigentlich nur den Kunden innerhalb von einer Sekunde an den Händler weiter, der es dann direkt an den Kunden schickt. Das ist prinzipiell fast wie ein TikTok, ein ganz ähnliches Businessmodell. Sieht nur viel mehr nach E-Commerce aus. Das müsste ich mir angucken, aber es kann ich jetzt auch nicht mit Stolz erzählen, wenn ich da irgendwie 50% mitmachen würde, wäre ich jetzt auch nicht super happy, dass ich irgendwie Plastikmüll durch eine Pipeline nach Europa schicke.
Okay, dann haben wir jetzt sozusagen das jetzt letzte Jahr einigermaßen abgearbeitet. Was erwartest denn du fürs kommende Jahr?
Also natürlich wird AI, glaube ich, der Talk sozusagen sein 2024. Ich würde so ein bisschen von meinen Hypothesen ausgehen, die ich auch in der Präsentation bei der OMR gemacht habe. Also dass eigentlich nicht die Modelle sagen der große Werttreiber sein werden, sondern das, was sagen, echte Modes sind oder die Schaufelverkäufer für AI, ist Hardware, Daten und Distribution. Und im Hardware-Sektor gibt es, glaube ich, zwei spannende Entwicklungen. Und das eine ist, dass man, glaube ich, ganz gut voraussehen kann, dass insbesondere Microsoft, aber auch vielleicht Amazon, sagen, im Hyperscaler- oder Cloud-Computing-Bereich weiter zweistellig ordentlich wachsen werden, über 20%, getrieben durch AI. Also für Microsoft hat sich der OpenAI-Deal einfach schon 10-20-fach zurückgezahlt an Marktbewertung, die sie hinzugewonnen haben. Und
über ihr Azure.
Genau, einfach weil viel davon in der Microsoft Cloud, also bei Azure, angewendet wird und Microsoft ganz klar das am schnellsten wachsende Cloud-Business hat, während Google zum Beispiel echte Probleme hat. eine Prediction im Doppelgänger-Podcast, die ich gemacht habe, war zum Beispiel, dass ich glaube, dass Google auf Marge verzichten muss wahrscheinlich, damit die Cloud-Sparte weiter wachsen kann, weil sie einfach nicht so stark aufgestellt sind gerade. Das heißt, ich glaube, die Cloud wird super spannend sein dieses Jahr. Das hat letztes Jahr eigentlich schon stark getrieben, aber wird so weitergehen, weil es sich gerade erst eigentlich richtig materialisiert. Und das Ganze, diese Knappheit von Computing Power, also dass diese Nvidia-Chips so furchtbar knapp sind und auch den Aktienkurs da sehr stark getrieben haben, führt ja auch zu viel Innovation im Hardware-Sektor oder sagen Silizium-Sektor oder wie man auch immer das nennen möchte, Bare Metal. Und ich glaube, einerseits wird man versuchen, Modelle kleiner zu machen, da kommt vielleicht gleich noch drauf, aber es gibt auch einfach neue, ich glaube, die großen Tech-Konzerne werden sich vertikal integrieren letztlich. Das heißt, sie werden noch mehr eigene Chips bauen. Das machen sie ja alle schon. Ne? Also Amazon hat diesen Trainium, um Modelle zu trainieren, Inferenzia-Chips, um die Inferenz, also die Vorhersage der Chips sozusagen, der Modelle effizient zu machen. Und Graviton-Chips, Azure von Microsoft hat Athena und Ampere seine eigene Chips gebaut. Google hat 2016 schon, also muss man sich mal überlegen, vor 8-9 Jahren haben sie quasi gemerkt, dass Hardware relevant wird und haben diese super effizienten TPUs, Tensor Processing Units, gebaut. Ich glaube, das wird sich weiter fortsetzen, dass vielleicht sogar noch mehr Konzerne eigene Chips bauen. Tesla hat seine eigenen Chips auch. Und einfach um weniger Abhängigkeit von dieser ganzen Wertschöpfungskette von Nvidia zu haben. Aber es gibt da auch sagen neue unabhängige Anbieter, zum Beispiel Cerebras ist ein spannendes neues Scale-up. Was die machen ist...
Wie schreibt sie denn?
Cerebras, also mit C vorne, C-E-B-R-A. Mhm. Bras, Cerebras, naja. Mhm. Also findet man, wenn man Cerebras-Chip eingibt, findet man das. Und was die machen ist, diese Chips werden ja normalerweise aus so Wafern, so einen runden, so, die sind so 12, in dem Fall so 12 Inch, also wie eine kleine Pizza, so groß. Und da stanzt man die kleinen Chips raus normalerweise. Und was Cerebras macht, um quasi effizientere Rechenzentren zu bauen, ist, dass sie statt aus diesem Wafer verschiedene Chips zu stanzen und dann sozusagen Schaltkreise daraus zu bauen, nehmen sie so eine ganze Waferplatte und machen daraus einen großen Supercomputer. Sozusagen. Und dadurch ist die Kommunikation viel schneller. Super spannend, ne? Also du kannst dadurch, einfach gesagt, das ist so, als wenn du 500.000 MacBooks zusammenschließt und die an einer Aufgabe arbeitet. Aber die Kommunikation dazwischen ist viel, viel schneller. Und du kannst Modelle so doppelt so günstig und 8-mal schneller trainieren und auch viel größere Modelle mit viel mehr Tokens.
Und so wem gehört diese Firma?
Die ist noch private. Auch da hat Abu Dhabi finanziert. Abu Dhabi baut gerade mit einem Vehikel, das ich glaube G42 heißt oder so, bauen sie den ersten Supercomputer. Da haben sie dann 32 solcher Waferplatten, also die jede 850.000 Kerne haben, zusammengeschaltet. Kommen dann auf so irgendwie 27 Millionen Kerne und haben damit diese 2 Exaflop-Leistung. Das sind pro Sekunde 10 hoch 18 Rechenoperationen, muss man sich vorstellen. Ist alles sehr schlecht greifbar, aber vielleicht 500.000 MacBooks, die an einer Sache rechnen. Und dadurch kannst du...
Also musst
du
dazu sagen, also wer uns jetzt hier nicht gerade guckt, man könnte diesen Podcast ja bei YouTube verfolgen. Pip zitiert das alles hier aus dem Kopf. Also das ist irgendwie schon sensationell.
Ja. Also du kannst ein Modell innerhalb von Minuten quasi, also so ein 3 Milliarden oder 7 Milliarden Modell, die normalerweise Tage, manchmal Wochen brauchen, kannst du innerhalb von Minuten damit ausrechnen. Das ist schon super spannend. Und meiner Meinung nach müsste irgendjemand diese Firma kaufen. Also mich würde wundern, wenn nicht eine der großen Tech-Firmen Cerebras in 2024
okay, also kauft. Eine Prediction. Okay, halten wir mal fest. Einfach auf der anderen Seite gibt es jetzt, wenn man so die Predictions der großen Tech-Visionäre aus USA anguckt, von, weiß ich nicht, Scott Galloway natürlich bis runter zu John Battelle, aber auch Leuten, die irgendwie schreiben für The Verge oder andere. Ich habe das alles mal so durchgelesen, zum Teil quergelesen. Fred Wilson, also VCs, da gibt es ja fast keinen, der nicht irgendwelche Predictions irgendwo veröffentlicht. Da gibt es auch relativ häufig zu hören, dass man denkt, dass das kein so großes AI-Jahr werden könnte, jetzt das 24, sondern eher AI-Regulierung kommt, AI-Gerichtsprozesse kommen, wo dann geklagt wird, wo vielleicht irgendwie, sagen wir mal, Sachen nochmal neu abgesteckt werden müssen, wo so ein bisschen so eine Ernüchterung auftaucht, so nach dem Motto, da wurde so viel Geld investiert, das sieht überhaupt gar nicht so aus, als wenn jetzt viele von den Sachen schnell nah ans Geld kommen. Klar, die ganz großen irgendwie schon, aber viele andere, die so unter dem AI-Hype mitgeflogen sind, da wird dann vielleicht klar, ja, ist noch sehr weit weg oder wird vielleicht gar nichts. Also da ist durchaus jetzt zum ersten Mal, finde ich, so eine AI, wie soll man sagen, nicht so ein großer Hype mehr wird da erwartet, sondern eher so eine gewisse Bremsspur.
Also ich glaube schon, dass du immer wieder so retardierende Momente haben, wenn die Entwicklung so ein bisschen verlangsamen. Das kann Regulierung sein, das kann auch irgendwie, dass niemand so richtig Use Cases findet, wobei das ist im Vergleich zu Krypto oder so, glaube ich, oder Metaverse, gibt es hier viel offensichtlichere Use Cases. Aber also ja, dann genau die ganzen Copyright-Themen, das wird ein Thema werden. Die New York Times hat gerade prominent verklagt und sehr gut nachweisen können, wie OpenAI wirklich scheinbar Texte klaut. Aber das alles wird diese Entwicklung nicht auf. Also du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Ich glaube, du hast auf der Hardware-Seite sagen weitere Verbesserungen. Du hast bei der Anzahl der Parameter in den Modellen wird es weiter hochgehen. Gleichzeitig wirst du bessere Trainingsdaten haben. Die Software wird besser. Die Rechenpower wird besser. Ich kann das null sehen, wie sich das jetzt verlangsamen oder mal zwischendurch auch Rückschritte vielleicht. Aber natürlich werden wir Ende 2024 sagen, also was wir heute in GPT vorsehen, wird uns irgendwie wie ein 486er PC vorkommen oder so, glaube ich. Also GPT-5 wird nochmal deutlich leistungsfähiger sein. Google wird sicherlich ein noch leistungsfähigeres Modell rausbringen. Es wird, ich glaube, eine Prediction, oder nicht Prediction, aber ne, was relativ klar wird, ist auch die Open-Source-Community lebt sehr stark auf, wieder durch AI. Also es gibt viele Open-Source-Modelle, die auf Llama basieren.
Was natürlich auch am Ende für das Thema generell spricht, aber gegen eine gewisse Monetarisierung, weil das heißt ja dann auch irgendwie zum Teil, es werden Sachen umsonst sein, es werden viele Werte, die man so damit schafft, werden halt nicht monetarisierbar sein.
Ne? Das spricht dafür, dass die Monetarisierung nicht auf der LLM oder Foundation Model Ebene passiert. Das glaube ich tatsächlich auch. Deswegen versuche ich mich auf Hardware, Data und Distribution zu konzentrieren oder eben auf das Applikationslayer. Ich glaube, dass diese Modelle am Ende eben kaum Modes haben. Also das französische Startup Mistral hat ein Modell gemacht, was quasi 8 kleine Modelle kombiniert, die effizienter und sparsamer sind. Das heißt, man muss sich vorstellen, man hat vor dem Modell, wenn die Anfrage kommt, so eine Art Router, der sagt, ist das jetzt eine Frage, die eher das Modell, also muss ich jetzt rechnen, muss ich was zusammenfassen, muss ich was übersetzen und dementsprechend wähle ich eventuell ein anderes Modell. Also das zeigt, dass quasi auch aus der Open Source Community oder das Modell kann man sich bei Hugging Face auch runterladen, wird es viele ähnlich leistungsfähige Modelle geben. Ne? Das hat Mistral ganz gut gezeigt, wie schnell man das auch aufholen kann. Ne? Wenn man überlegt, wie viel Vorlauf ein Google hat oder auch ein OpenAI, dass ein Mistral oder ein Anthropic jetzt relativ schnell da sehr nah rankommt.
Von übrigens, Mistral eine große europäische Hoffnung. Ne? Also ich weiß, der eine oder andere hat es nicht von gehört. Das ist ja wohl ein französisches Unternehmen, wo so die besten AI-Entwickler zusammenkommen, also auch viele Europäer dabei, auch viele Franzosen. Und das ist jetzt sozusagen ja auch schon eine riesige Bewertung hat. Aus dem Stand, glaube ich, 100 Millionen direkt nach Gründung haben die da aufgerufen und jetzt geht es halt weiter hoch von der Bewertung her. Und man macht sich da große Hoffnung.
Genau. Theoretisch hat Europa vom Talent ja gute Voraussetzungen, weil die ganzen DeepMind-Entwickler, die am meisten an AI geforscht haben in den letzten 10 Jahren, saßen ja alle in London bei Google DeepMind quasi. Und ich glaube auch die Gründer von Mistral kommen zur Hälfte von DeepMind und Meta, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, eigentlich haben wir das Personal, wenn wir es hier halten können. Aber man liest auch, was die Gehälter sind. Das ist ja auch rausgekommen dieses Jahr, dass man bei OpenAI als Median-Entwicklerin quasi so $800,000 im Jahr verdient. Das da mitzustinken ist natürlich auch nicht ganz einfach aus Europa. Aber ich würde sagen, dem zustimmen, dass ja, es wird so retardierende Momente geben. Die Wertschöpfung sehe ich auch nicht unbedingt zwangsläufig auf der LLM-Ebene. Und wie gesagt, die am meisten profitieren gerade sind die Cloud-Hoster sozusagen, weil es alles noch sehr, sehr rechenintensiv ist.
Das heißt, man kann von AI als Anleger, wenn man so will, profitieren, aber dann eher Nvidia kaufen oder irgendwelche Hyperscaler kaufen, als jetzt, dass man irgendwelche neuen Firmen, die sind ja eh noch nicht an der Börse zum Teil, oder?
Genau, oder man investiert in Firmen. Ich glaube, die nächste Wertschöpfungsebene wird sein Firmen, die es schon gibt, die aber noch ausreichend innovativ sind, um das schnell in ihre Kernwertschöpfung einzubauen. In Salesforce oder Adobe zum Beispiel. Also Salesforce hat ja auch schon relativ lange diese Einstein-AI. Adobe hat, glaube ich, sehr wertstiftend ihr eigenes Modell da integriert in Firefly als einzelnes Produkt, aber auch in den anderen Produkten. Ich glaube, da wird... wie sich das dann finanziell auswirkt, ob die dann finanziell sofort davon profitieren können, ist eine andere Frage, aber die schaffen es, glaube ich, ganz gut, da cutting edge zu bleiben.
Also du bleibst weiter bullish auf dem Gesamtthema, wie man es dann genau im Markt fassbar macht oder welche Zahlen man da angucken muss, ist schwierig, wahrscheinlich am ehesten die Zahlen der sozusagen Infrastrukturfirmen drumherum, haben wir gerade drüber gesprochen.
Genau.
Okay. Also weitere Predictions.
Vielleicht um AI auch fast schon ein bisschen abzuschließen, ich glaube, was wo ich mich wirklich drauf freue und was bisher eigentlich noch zu wenig beachtet wurde, ist der Zusammenhang von AI und Forschung. Also Forschung ist letztlich immer noch super manuell, so gerade in Pharmaceutical, Chemie, Materialwissenschaften. Das heißt, man testet viel zu viele Sachen quasi manuell und guckt, bis man irgendwas findet durch Zufall. Und das merkt man jetzt, wie viel AI da helfen kann. Ne? Es gibt dieses Beispiel, dass, ich glaube, es war Google DeepMind, die 2 Millionen neue kristalline Strukturen gefunden haben. Also man muss sich vorstellen, Moleküle, die wir vorher nicht kannten. Sozusagen, das ist 43 Mal mehr Moleküle, als die Menschheit bis dato kannte. Und das kann zum Beispiel helfen, gewisse Teile in Batterien zu ersetzen, die super schwer für uns sind. So seltene Erden oder so, das ist unheimlich schwer. Die sagen, in ausreichender Menge bereitzustellen. Und vielleicht finden wir so alternative Substanzen, die Probleme in der sagen, Chip-Forschung oder Batterieforschung lösen können. Dann gibt es AlphaFold, das ist auch von DeepMind, wo man so Eiweißstrukturen sowie digitale Zwillinge so ein bisschen simulieren kann. Das ist, glaube ich, total spannend, um neue Strukturen, Medikamente und so weiter rauszufinden. Und dann das plastischste Beispiel, es gibt ja diese multiresistenten Keime, ne? MRSA, das Methicillin-resistente Staphylococcus aureus.
Die große Demonstration des Gehirns von Pippi, Wahnsinn.
Aber das ist ein Keim, muss man sich vorstellen, der gegen, also Methicillin ist ein Penicillin-Derivat, sozusagen das gegen herkömmliche Breitbandantibiotika auf der Basis von Penicillin oder Cephalosporin, also zwei dieser Pilze, die Bakterien bekämpfen. Da gibt es ja welche, die es einfach nicht mehr darauf ansprechen. Das heißt, du holst dir im Krankenhaus, in der Pflegeeinrichtung, im Gefängnis, hoffentlich nicht, aber holst du dir einen Keim und hast irgendwie einen kleinen Abszess. Kann aber auch sein, dass dein Hirn befällt, dein Herz befällt oder du eine Blutvergiftung bekommst am Ende. Und da sterben in der westlichen Welt jedes Jahr 100.000 Menschen dran, oft in Krankenhäusern und oft relativ unnötigerweise. Und wir haben aber keine Antibiotika mehr, die dagegen helfen oder nur ganz wenige. Und jetzt hatten was, ich glaube es war am MIT, was die gemacht haben, ist, die haben quasi eine AI theoretische Substanzen erschaffen lassen, die funktionieren können. Da sind, glaube ich, aus Millionen von Substanzen 280 isoliert worden, die theoretisch eine toxische Wirkung auf diese Bakterien, diese MRSA-Krankenhauskeime haben können. Und von diesen 280, also man konnte es auf 280 reduzieren und nur mit denen ist man dann ins Labor gegangen. Und dabei sind zwei verschiedene sozusagen neue Kandidaten rausgekommen, die wahrscheinlich wirksam, also an Mäusen getestet, wirksam gegen MRSA waren. Und wo man jetzt quasi sofort mit klinischen Studien oder relativ...
Übrigens, ich habe das irgendwie nicht ganz gehört. Das erinnert mich ein bisschen an einen Podcast, kleine Podcast-Empfehlung, den ich regelmäßiger mal höre. Und der heißt Plain English. Kennst du den?
Mhm. Nee, ehrlich gesagt nicht.
Derek Thompson. Plain English. Und da geht's auch gerade in einer Folge von Ende des Jahres um die biggest breakthroughs in science happening right now. Um das also kann man sich ganz gut anhören. Ist auch alles nicht so lang. Und dann versteht man so ein bisschen, wo du herkommst. Also Plain English, Derek Thompson, generell ganz spannender Typ, dieser Derek Thompson, hat auch lange für The Atlantic geschrieben oder tut es vielleicht immer noch. Ja, also, wer nochmal einen neuen Podcast sucht, außer Doppelgänger, OMR, und was man sonst so, wo man sonst so findet. Okay, also verstanden, Breakthroughs in Science erwartest du auch dank AI. Machen wir weiter. Also jetzt AI abgeschlossen, was gibt's noch?
Was kann ich mir noch verstehen? Nee, ganz abschließend können wir es noch nicht. Ich glaube schon, dass Apple noch ein gutes Jahr haben könnte. Und zwar, weil ich denke, dass die jetzt langsam ins AI-Game einsteigen werden. Weil meine Hypothese ist eigentlich, dass es wird jetzt viel an neuen Endgeräten geforscht. Es gibt diesen Humane-Clip, den man sich so ans Revers machen kann als neues Endgerät. Diese ganzen Glasses sollen wiederbelebt werden. Sei es die Quest-Brille von Meta oder die Google Glasses, ob die vielleicht zurückkommen oder die Apple-Brille. Aber letztlich sind die AirPods, die ja sowieso schon ein sehr gutes Geschäftsmodell, eigentlich ein Abo-Modell ist, sagen wir, so oft wie man sie verliert, sind ja das perfekte Sprachinterface eigentlich für AI. Also wenn du einfach Siri ein Upgrade geben würdest, das ist vielleicht auch noch ein anderer Trend, SLMs, also sogenannte Small LLMs oder Small Language Models. Also die Modelle werden jetzt auch kleiner werden, sodass sie auf ein Handy oder auf einem MacBook laufen können. Und dann kannst du einfach Siri, die ja bisher wirklich einigermaßen dumm ist, ein deutliches Upgrade geben mit einem Small Language Model. Und dann könnte Apple quasi einen sehr, sehr leistungsfähigen AI-Chatbot fürs Handy bauen. Da bin ich mir relativ sicher,
übrigens, was ich in dem Musk-Buch auch gelernt habe, dass sie ja während alle nach irgendwelchen Language-Models suchen, um ihre AI zu trainieren, die ja bei Tesla versuchen, wirklich diese Kamerabilder aus den Autos, die sie ja millionenfach haben, also in jedem Tesla ist ja irgendwie so eine Kamera, die sozusagen die Fahrt mitzeichnet, dafür zu nutzen. Also die greifen da auf ganz andere Input-Werte sozusagen zurück. Also als jetzt statt Language gehen die auch wieder auf Bilder von irgendwelchen Fahrzeugen, versuchen danach ja auch dieses Self-Driving zu modellieren. Nicht mehr so sehr nach irgendwelchen Regeln, sondern nach also echten Erfahrungswerten. Wenn irgendwie 1 Million Mal ein Auto gestoppt hat, wenn ein Fahrradfahrer kam oder so und so ausgewichen ist, dann scheint das jetzt irgendwie dann auch so lernbar zu sein. Fand ich interessant, dass man sozusagen jetzt ja auch überlegen kann, also aus welcher Hardware kann man denn noch so vielleicht Bilder generieren? Denn irgendwann muss ja mal was anderes die AI füttern als nur Sprache, oder?
Ja, genau. Also es gibt, also einer der größten Vordenker unserer Nation glaubt ja, dass Tesla so die größte AI-Kampe ist. Aber
lass mich kurz zwischen den Zeilen lesen.
Müssen wir gar nicht drauf eingehen.
Lass mich kurz zwischen den Zeilen lesen. Ich glaube, du meinst.
Aber was ich sagen wollte, ist, ich glaube, um das Thema, sagen, ja, ich habe gesagt, Data Distribution und Hardware wird wichtig. Und ich glaube, die besten Daten für irgendwas zu haben, das wird nochmal ein großer Vorteil in 2024. Das heißt, ich glaube, es gibt auch schon Marktplätze für Trainingsdaten natürlich. Also wo du sagen kannst, ich möchte mal 10.000 Ampelbilder, die entweder rot oder grün sind, sehen oder also die schon vorgetaggt sind, wo die Konnotation eines Menschen, was jetzt da zu sehen ist, schon drauf ist. Aber wie gesagt, total spannend, wenn man das natürlich für Röntgenbilder hätte oder so. Also gib mir mal 100.000 Röntgenbilder und da steht drauf, ob das jetzt ein Karzinom war oder nicht. Und wie du vollkommen richtig sagst, wenn du Maschinen hast, wo solche Daten als Abfälle schon anfallen, ist es natürlich Gold wert, glaube ich, für die nächste Zeit.
Also ich unterbreche mal kurz jetzt hier oder beende jetzt mal kurz die AI-Reise, auch wenn das natürlich spannend ist. Versuche jetzt mal so ein bisschen was ich noch überschauen kann. Ich wage mich mal selber mit einer ganz simplen These raus. Ich glaube, wir werden im kommenden Jahr jetzt den Flixbus-IPO sehen. Glaubst du auch?
Halte ich prinzipiell für sehr wahrscheinlich. Man muss gucken, wie schnell sie jetzt diese Greyhound Acquisition verdauen können. Sie haben ja diese legendäre Busmarke oder Fernlinienbusmarke in den USA übernommen. Müssen wir schauen, wie gut man das quasi darstellen kann, als wie viel organisches Wachstum noch und vor allen Dingen schaffen sie es aus Greyhound auch wieder organisches Wachstum rauszuholen. Aber prinzipiell sind sie, glaube ich, vom Alter da. Ich frage mich immer noch.
Von Umsätzen und so, glaube ich, geht das in die richtige Richtung.
Die Frage ist, wie sehr haben Ihnen jetzt diese 49-Euro-Tickets und so geschadet, quasi das damit subventionierte Konkurrenz, also mehrfach subventionierte Konkurrenz gibt, quasi. Aber zeitlich würde es passen und ich glaube, es ist auch was Beeindruckendes, was Sie gebaut haben. So habe ich ja mehrmals immer sehr positiv geäußert über Flixbus hier.
Also so mal eine weltlichere These, also ein bisschen für den Nicht-Wissenschaftler vielleicht oder nicht irgendwie AI-Experten.
Ich würde schon glauben, das IPO-Fenster, also dadurch, dass jetzt die ersten, die sozusagen Fuß ins Wasser gehalten haben oder einen Zeh ins Wasser gehalten haben, jetzt auch noch nicht besonders gut gelaufen sind. Was gab es da so? Oddity und Birkenstock und so, das ist alles nicht so gut gelaufen. Wahrscheinlich wird das erste Halbjahr noch so relativ zurückhaltend bleiben.
Dass du Oddity sagst, weil das hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen. Ich habe irgendwie nämlich gefragt, was kann man denn generell überhaupt für sagen wir mal, Storylines zur Beobachtung geben? Ich will gar nicht von Tipps sprechen oder von großen Prognosen, aber ich habe diese Oddity, wir reden da von einer, was machen die am Ende, verkaufen die so auch...
Must-Customize Cosmetics, oder?
Cosmetics, Düfte, aber schon Milliarden IPO und nach meinem Verständnis ist es nicht so weit weg von dem, was Flaconi macht. Und Flakon ist ja ein sehr gutes Geschäft, das auch sehr gewachsen ist in den letzten Jahren, hat man gar nicht so wahrgenommen. Das ist auch schon mal zu den Halbzeiten, glaube ich, für über 1 Milliarde gekauft werden sollte, wo das aber dem Eigentümer ProSieben nicht genug war. Und deswegen hat ProSieben es behalten. Aber es wurde schon mal sehr viel Geld dafür geboten, zu einer anderen Zeit. Aber es ist auch, also ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es ist mehrere 100 Millionen Umsatz machen die. Und die gehören halt zu ProSieben. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, irgendwie ProSieben verfolge ich jetzt zu enger, weil es eine Medienfirma ist, da habe ich ein bisschen Verständnis von. Und dann sieht man, die sind jetzt ja selber an der Grenze, ihren Unicorn-Status zu verlieren. Also wir reden von Gesamt-ProSieben. Da ist jetzt irgendwie, glaube ich, aktuell Market Cap ist irgendwie 1,2 Milliarden. Und da ist halt sowas wie Flaconi drin, was diesem Oddity nicht unähnlich ist, was jetzt auch noch kürzlich halt 1 Milliardenbewertung hatte oder einen Börsengang sogar hatte. Und dann ist da noch drin irgendwie diese ganzen Beteiligungen an Parship und an dieser ganzen Dating-Kiste. Da ist halt das Fernsehgeschäft drin in der Österreich und der Schweiz. Da ist drin Joyn, diese Streaming-Plattform, wo man auch fragen kann, was ist die wohl wert? Aber in Summe erscheinen mir die Teile von ProSieben mittlerweile so viel wert, dass man sagt, okay, 1,2 Milliarden Bewertung ist jetzt nicht so viel. Und da dachte ich eigentlich, vielleicht mal eine These, ich habe dann geguckt, okay, man sieht auch noch, die ganzen Directors haben alle zuletzt gekauft, also jetzt keine riesigen Summen, aber es gibt, glaube ich, so 3, 4, 5 Directors-Dealings, wo Aufsichtsräte oder Vorstände von ProSieben alle so im Bereich so 100.000 Euro ihre eigene Aktie gekauft haben. Da dachte ich mir, okay, fast schon die nächste Chance, noch mit ProSieben Geld zu verdienen. Ich hätte es eigentlich nicht gedacht, aber ich habe in den letzten 20 Jahren immer mal wieder gesehen, dass halt Leute mit ProSieben sehr viel Geld verdient haben, von Haim Saban in den Nullerjahren über verschiedenste andere, Permira, die da irgendwie Geld verdient haben. Und vielleicht geht es doch nochmal. Ich hätte jetzt gedacht, das geht nicht mehr, aber jetzt bei dem Wert, wo man sagt, das ist irgendwie jetzt auf Ebene eines fast gerade noch Unicorns und mit den Assets, und im Umsatz von, also wir reden ja auch von einem Business, insgesamt muss ich auch nochmal sagen, ProSieben von, ich glaube, über 4 Milliarden Gesamtumsatz, von einem EBITDA meine ich auch so im Bereich 400 Millionen. Also KGV wäre dann, weiß ich nicht, irgendwas, je nachdem, wie ist der EBITDA, EBIT, weiß ich nicht, aber von 3, 4, 5 KGV auf ein Geschäft, das natürlich schrumpft, schon klar, aber wo so viel Geld zu sparen ist, wo so viele Assets drin sind. Also ich könnte mir jetzt hier, du merkst, ich komme hier gerade in Rage, aber ich glaube, da habe ich eigentlich eine ganz interessante Aktie gesehen.
Ja, und Oddity zum Vergleich macht, glaube ich, ein bisschen mehr als 400 Millionen Umsatz nur und sind aber doppelt so viel wert. Ne?
Also wie gesagt, ProSieben.
5-mal Umsatz bewertet. Ob man das jetzt an Flakon, also A muss man erstmal diskutieren, ob das bei Oddity fair ist, dass die jetzt 5-mal Umsatz bewertet ist, weil eigentlich die Zahlen, das Wachstum ist auf 37% runter und Profitmarge ist auch nur so 10%. Das ist vor allen Dingen AI-Storytelling im Moment, glaube ich. Aber fairerweise, sie haben sich halbiert nach dem Börsengang und sind inzwischen fast wieder auf dem IPO-Kurs. Also haben sich auch schon wieder ein bisschen gefangen. Ja, vergleichsweise muss ProSieben natürlich sehr günstig aussehen. Ich glaube, gab es personell auch ein paar Veränderungen. Ne? Der Martin Mildner ist von United Internet oder Jonas dahin gewechselt.
Neue Finanzvorstand, ja.
Genau.
Habe ich auch bei den Directors Dealings gesehen, hat auch direkt mal erstmal gekauft. Wenn wir die Bücher geschaut haben und gesehen haben, okay, das scheint hier günstig zu sein. Aber, also ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, also eine Firma, die jetzt, je nachdem, was es da EBITDA ist, und die haben auch, glaube ich, ziemlich viel Schulden. Ich glaube, die sind über 1 Milliarde verschuldet und jetzt mit den neuen Zinsen, ich habe da jetzt nicht in die Refinanzierung so alles reingeguckt, aber dennoch, also 1,2 Milliarden Market Cap bei 300-400 Millionen Ergebnis, bei 4 Milliarden Umsatz, bei Assets wie Flakoni, finde ich jetzt schon eine Prognose wert. Ich würde mal sagen, Ende des Jahres 24 ist ProSieben mehr wert als heute.
Könnte ich mir gut vorstellen. Allein, weil der Werbemarkt wiederkommt, die Zinsen runtergehen, das sollte alles helfen. Kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Wir haben auch eigentlich einen sehr gesunden operativen Cashflow. Kommt über 1 Milliarde raus. Aber haben auch Schulden fleißig angehäuft. Und wir haben neulich im Podcast drüber geredet. Und zwar die haben ja wirklich quasi eine Edge, wenn es darum geht, überhaupt noch einigermaßen junge Leute zu erreichen im Fernsehen. Ne? Also das Durchschnittsalter von linearem Fernsehen ist, also bei ZDF und ARD wirklich geht es über 70 hinaus, teilweise im Durchschnitt. Ne? Also nicht so, also wirklich wie der Durchschnitt ist schon bei 70. Und wenn du überhaupt noch Leute unter 40 erreichen willst, ist ProSieben, also und eine gewisse Scale haben möchtest, dann ist ProSieben tatsächlich einer der besten Wege, dahin zu kommen.
Ja, da sind ja noch Assets drin. Also ich meine, die ganzen Shows, das sind ja schon auch irgendwie Assets, die man auch noch so als solche irgendwie hat. Ne? Also jetzt von Topmodel und ja, auch die neuen Sachen von Joko, wer steht über die Show. Also es gelingt dir doch immer wieder, die Leute zu versammeln, auch die Jüngeren jetzt oder die nicht ganz so Alten zumindest. Ja, ich finde, das ist jetzt schon sehr günstig. Und dann gibt es ja diese, sagen wir mal, Experteninvestoren, nenne ich die jetzt mal, die Berlusconi-Familie, die ja auch seit Jahrzehnten irgendwie Fernsehen macht, die jetzt da Anteile gekauft haben, und so ein tschechischer Milliardär. Das sind, glaube ich, keine Leute, die das irgendwie so rein aus der Ferne einfach mal so viel Geld da deployen, weil die kennen ja dieses Geschäft, und ich glaube, die würden das gerne übernehmen. Also die hoffen, dass sie da drankommen, weil sie einfach so viel Upside sehen. Also auch da gibt es dann noch so Fantasien, die man da reininterpretieren könnte, dass ich sagen würde, das Ding kann locker das Doppelte wert sein. Ne?
Ja, also es sieht, wenn man nicht glaubt, dass Fernsehen von heute auf morgen stirbt,
sieht das, genau,
man hat es ja bei, sagen, beim Zeitschriftenmarkt oder Printmarkt ganz gut gesehen, wie das typischerweise verläuft. Aber du als Medienexperte, würdest du sowas wie Join, also gibst du dem eine Chance, Join? Lohnt sich das?
Ich bin total neugierig auf die Zahlen. Es sind ja kaum so richtig zu bekommen. Ich glaube, es ist schon schwer. Am Ende ist halt die Frage, was kann es sein? Soll es jetzt sozusagen ein Milliarden-Business sein, wie das Fernsehen früher mal war? Ich glaube, das ist super schwierig. Aber kann es trotzdem ein profitables Business sein? Du hast deine Streaming-Plattform, du produzierst vor allen Dingen lokale Inhalte und baust halt über Zeit einen Abonnentenkreis auf, wo sich das rechnet, und dazu noch ein Werbegeschäft, also beides. Das kann ich mir vorstellen. Warum denn nicht? Also warum soll das nicht funktionieren? Das kann man ja rechnen. Und natürlich kommt auch eine Netflix irgendwie mit lokalen Inhalten und so. Aber warum soll das nicht klappen? Das Einzige, warum das vielleicht schwieriger ist in Deutschland, sind die Mediatheken von Öffentlich-Rechtlichen. Ansonsten würde ich sagen, dass man so eine Streaming-Plattform, die ist ja nicht teuer, also die zu betreiben. Das geht's ja, ist eine Frage der Inhalte. Und
ja, aber das ist die Frage, sozusagen, ob das R&D-Investment, was du brauchst, um das zu betreiben, und die Kundenakquise, ist das teurer, als würdest du nicht einfach sagen, ich verkaufe es über Amazon Prime. Also ich biete einfach einen Channel in Amazon Prime an und feede meine Inhalte da rein und gebe dann eben 30% der Einnahmen an Amazon weiter. Ich weiß nicht, wie die Deals da aussehen, aber ich schätze mal so irgendwie 30%. Ob das nicht sozusagen das effizientere Modell ist, deine Werte zu deine Rechte zu verwerten. Ja.
Also ich glaube, es wird noch eine große Diskussion geben über die Mediatheken. Aber am Ende denke ich, dass man so eine Streaming-Plattform schon betreiben können müsste.
Aber dann,
auf einem Niveau, wir reden jetzt nicht von Milliardenwert, ne, aber wird auf der anderen Seite, was mich jetzt auch eher skeptisch gemacht hat, ich hatte ja die Frau Hofem, also Katja Hofem, die jetzt heute Netflix Deutschland-Chefin ist, war früher für Join verantwortlich bei ProSieben, und der konnte ich so ein bisschen entlocken, meine ich, dass die eine der erfolgreichsten Shows ist Jerks, hier dieses Format,
ja, Fremdschämen. Der einzige Grund, warum ich Join habe übrigens.
Mit Christian Ulm und so.
Ja, tatsächlich.
Und in unserer Blase gucken das halt viele, und ich verstehe das schon, dass das irgendwie, du jetzt das hast, und ich kenne einige Leute, die es gerne gucken. Aber ist das jetzt irgendwie, das hat mich eher skeptisch gemacht, ob das irgendwie für eine gewisse Relevanz von Join in der Breite der Bevölkerung spricht, weil, also Jerks ist halt so ein Ding für eine gewisse Blase, und die ist klein. Mhm. Also es ist nicht jetzt das, was die Breite des Landes guckt. Also Christian Ulm und so, die oder auch die Themen, die da gemacht werden, das sind kleine Influencer oder kleine Persönlichkeiten im Vergleich zu den Stars aus anderen Trash-Shows oder sowas. Und deswegen war ich, als ich das so hörte, Jerks ist so wichtig für Join, dachte ich mir, okay, das ist eigentlich kein gutes Zeichen.
Es ist halt exklusiv nirgendwo anders gibt einfach. Ne? Also
klar, aber es sollte irgendwie ein netter, feuilletonistischer Sahnehaube sein für Join und nicht die Substanz. Also ich hätte gedacht, dass man woanders Substanz herholen muss und dass dann irgendwie Jerks noch cool ist, um so Leute wie dich auch reinzuholen. Aber das ist halt, dass das sozusagen einer der Wachstums-Engines ist für die ganze Plattform. Sehr ich das auch schätze, hat mich das erst skeptisch gemacht, weil du brauchst ja Masse, du brauchst ja Millionen von Abonnenten, und das kann Jerks gar nicht liefern. Deswegen dachte ich so, wenn das das Größte ist, dann kann das Ganze gar nicht so ganz so, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich einerseits überrascht es mich, wie relevant es ist, aber gleichzeitig kann ich es sehr gut nachvollziehen. Aber es liegt auch daran, dass es einfach, es gibt halt tatsächlich wenig andere Inhalte bei ProSieben, die mich im Moment interessieren. Ich habe gerade überlegt, ob das Dschungelcamp oder sowas, ob das nicht eigentlich für Streaming von RTL Plus ganz geil ist, dass du sagen kannst, hier, du kriegst noch eine extra Kamera und das Nacktbild noch und so. Ja, so funktioniert es ja auch. Also, oder hier, da hat Cora Schumacher gekotzt, das gibt es nur auf RTL Plus im Streaming. Ich glaube, da kriegt man Leute noch ganz gut rüber transportiert mit solchen Formaten. Weil, sagen, aber hättest du das Dschungelcamp bis heute nicht gehabt, müsstest du es ja für Streaming erfinden eigentlich. Das,
aber ich finde, das Dschungelcamp oder die Sachen, oder stell dir mal so vor, es gäbe das Fernsehen bislang noch nicht und es würde es eine neue Innovation geben, die heißt, du hast irgendwie so die Möglichkeit, irgendwas live zu streamen, direkt in die Häuser der Menschen, vor die Sofas von Millionen von Menschen, dann würde man dann sagen, okay, wow, das ist ja auch ziemlich geil. Also es ist nicht irgendwie Streaming, aber es ist ja so Livestreaming und so, da was man da alles machen könnte und da könnten ja mal alle gleichzeitig gucken und so. Die ganze Konnotation von Fernsehen ist halt jetzt einfach so negativ, dass man das ist Alte und das ist jetzt irgendwie demnächst tot und es stimmt ja auch bezogen auf die ganz, ganz großen Zahlen. Aber ich glaube, es hat auch eine gewisse Berechtigung, gerade bei so Formaten wie Dschungelcamp, wo dann halt bei der Arbeit alle drüber reden, hast du gestern Abend geguckt und dann gibt es halt so eine Phase im Jahr, wo man das guckt und dann gibt es die nächste Phase im Jahr, wo man dann irgendwie dann von mir aus Heidi Klum guckt oder wo man dann halt Fußball guckt oder wo man dieses Jahr dann Olympia guckt. Also es gibt ja nach wie vor 10, 15 große TV-Events über die Sender verteilt und wenn man das jetzt mal sich mit einem positiveren, moderneren Framing vorstellt und nicht so, ist doch von gestern, haben wir doch schon 60er Jahren gemacht, diese komische Kiste dann da, wo dann früher Schwarz-Weiß rauskam. Das stirbt ja alles. Ja, auf dem großen Niveau stirbt das alles, aber auf dem kleinen Niveau finde ich das attraktiv. Und auch deswegen bin ich eigentlich so bei so Sachen in dem Sinne bullish, dass wenn sie dann auf einmal nur noch eine Milliarde wert sein sollen, dann ich sage, okay, was ich gerade gesagt habe, dann kann man hingucken. Glaube ich jetzt, dass man damit, wie bei RTL zu besten Jahren, 4-5 Milliarden Ergebnis machen kann? Das glaube ich nicht. Ja? Das war nun irgendwie monströs, was da Bertelsmann jahrelange Jahre aus der RTL-Gruppe rausgezogen hat. Das geht weg, aber man muss ja dann immer so ein bisschen die Proportion bewahren, weißt du?
Ich würde davon ausgehen, dass wir auch 2024 wieder einen neuen Krypto-Cycle sehen werden, so ein bisschen getrieben durch die neuen ETF-Produkte und das Halvening, also dass das wieder nochmal schwerer wird oder nochmal eine Verknackung gibt. Hat sich ja jetzt schon sehr stark sagen, wieder hochbewegt, der Kurs im letzten Jahr, aber tendenziell würde ich auch glauben, dass wir zumindest zwischendurch wieder Kurse auch deutlich über 50.000 oder 60.000 beim Bitcoin sehen. Was überhaupt nicht mein Glauben in die Industrie dahinter irgendwie widerspiegelt. Ich finde weiterhin, dass es da an Use Cases fehlt. Aber es ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass Krypto dieses Jahr zurückkommt, auch durch niedrigere Zinsen, als dass es jetzt sofort wieder runtergeht, wäre meine Vermutung. Ja. Zumal die großen Börsen sind eigentlich alle, es hat sich jetzt rausgestellt, so wer Frauds, wer nicht. Binance hat es jetzt selbst erwischt. Kraken weiß ich nicht, was da gerade der Status ist. Aber sagen die schlechten News sind so ein bisschen raus aus dem Markt. Also
das hat's einen Klingel
gegeben. Wie kann es noch schlechter werden, sozusagen, was du aus der Kryptobranche gehört hast? Und deswegen gibt es, glaube ich, mehr Kaufüberhang dieses Jahr als andersrum.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron, all die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast.
Dann ich hau nochmal eine Prognose raus aus dem Medienbereich, wo ich mich einigermaßen sicher mitfühle und zwar auch ein bisschen so aktienbezogen. Ich bin recht bullish auf die New York Times. Wir haben gerade über die Klage schon gesprochen, die es da gibt gegen OpenAI. Da wird es irgendwelche Zahlungen geben. Ich glaube, dass wir auf ein super Wahljahr in der Welt gucken. Mittlerweile ist die New York Times ja wirklich ein Weltprodukt, nicht mehr nur ein US-Produkt, sondern wirklich für die ganze Welt. Und in so Wahljahren willst du wissen, was los ist. Dann, wenn wirklich Trump kommt, kann man fast schon hedgen und sagen, dann wird die New York Times wieder richtig einen Aufwärtstrend erleben, weil ganz viele Leute irgendwie, war ja letztes Mal auch schon so, als Trump kam, wollen dann anders informiert werden, wollen dann noch genauer gucken, was da los wollen, kriegen so eine Art Fassungslosigkeit und irgendwie neues Interesse, neue Wachsamkeit für Politik und dann schlägt sich das meistens in so ein New York Times Abo um. Dann das alte Prinzip, die ist jetzt in den letzten Monaten schon sehr gut gelaufen, die Aktie. Ich glaube, das ist ein Trend, der noch weiterläuft. Wenn man ehrlich ist, kauft man auch nicht nur eine Nachrichtenfirma, sondern mittlerweile auch eine Gaming-Firma. Was die da mit ihren ganzen Wordles und Kreuzworträtseln und so mittlerweile auch einfach an sozusagen viel margenmäßig besseren Modellen anbieten, finde ich auch attraktiv, glaube ich, dass das nicht so gesehen wird, sondern dass man da eher nach auf eine Zeitung guckt bei vielen Anlegern und nicht auf eine Gaming-Firma, die ja ganz andere Multiples dann hätte. Aber das ist es de facto in Teilen auch. Und so diese Mischung, würde ich sagen, ist jetzt nicht gerade günstig. Ich muss mal reingucken, ich hatte mir das einmal vornotiert.
Kostet knapp 8 Milliarden.
Genau, wenn man mal guckt, was wir gerade bei Twitter für einen Wert irgendwie gesehen haben, dann ist das irgendwie schon ganz interessant. Ne? Market, also KGV ist hoch 41 oder so, habe ich gesehen. Das ist natürlich teuer. Aber spricht ja nicht dagegen, dass es nicht noch besser laufen kann. Und dass halt so ein Superwahl ja auch mit möglicherweise problematischen, zumindest ja, Sinne der New York Times, weitesten Leserkreis, Menschen, Resultaten, dass das irgendwie am Ende der Firma Auftrieb gibt. Also deswegen, um halt mal eine Prognose zu machen, die man dann auch in 12 Monaten hart messen kann, würde ich sagen, die ist, wird im Jahr 24 spürbar zulegen, die Firma an Wert.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass die Art von Journalismus, den die New York Times macht, dass der nicht mit AI zu bewerkstelligen ist. Also man kann das bestimmt unterstützen damit und sagen noch effizienter machen, aber man kann es definitiv nicht ersetzen, weil es ja First-Hand-Reporting und investigatives Reporting ist.
Und auch, was man vielleicht auch noch sagen kann, in dem Maße, in dem jetzt ja Twitter auch irgendwie stirbt, für viele aufgrund der ganzen Veränderungen dort, will man ja woanders hingehen und sich informieren. Ne? Und ich merke es jetzt an mir selber, also ich bin da jetzt Abonnent bei der New York Times und häufiger gehe ich halt jetzt nicht zu Twitter, nicht mehr so oft wie früher und gehe jetzt halt in die New York Times App rein und lese halt dort was. Und das hilft denen am Ende. Also dass ein großes Nachrichtennetzwerk, wenn du so willst, vielleicht verschwindet, da tritt jetzt ja kein anderes Social Network stattdessen dahin. Also okay, es gibt LinkedIn und es gibt weiterhin Instagram und so, aber die haben ja eine andere Funktion irgendwo. Und ich glaube, dieses Nachrichtenthema bleibt ja relevant. Und dann guckst du halt, wo kriegst du Nachrichten oder guckt der Mensch auf der Welt und das ist ja dann, die New York Times ist ja quasi fast ein Twitter-Ersatz, glaube ich, in bestimmten Beziehungen. Und es ist halt nämlich nicht so, dass es ein neues Netzwerk gibt. Also da bin ich mittlerweile auch ziemlich sicher, dass all diese Versuche, ob es nun Blue Sky oder Threads oder Mastodon, keiner davon wird funktionieren, wäre meine Vorhersage, sondern was eher funktioniert, ist am Ende die New York Times. Und stattdessen verschiebt sich halt ein bisschen was von den Nutzern dann in andere bestehende Netzwerke hinein, also in LinkedIn oder in Instagram, aber diese neuen Dinger, die werden, glaube ich, nicht das auffangen, will ich nur sagen, was Twitter jetzt dann vielleicht demnächst hinterlässt. Und das ist ein bisschen die alte These, dass wirklich ein Social Network, die Entstehung eines solchen, ist irgendwie, finde ich, so ein Black Swan Event. Es ist ganz selten, dass sowas passiert und es kann man nicht anstreben. Es ist nicht zu manufacturen. Es muss halt passieren. Du brauchst dafür Glück, du brauchst dafür Early Adapter, du brauchst Netzwerkeffekte. Alle Sachen, die kaum irgendwie herstellbar sind. Also zumindest nicht so.
Du brauchst eine neue Technologie ganz oft, ne? Also ja, irgendwie ein neues Medium.
Ja. Und deswegen denke ich, ja, wenn jetzt noch letztes Argument für die New York Times zu finden, das langsame, irrelevanter Werden von Twitter könnte so eins sein.
Ja, hätte ich fast genauso auch gerade gesagt. Ich habe zwei Beobachtungen dazu. Das eine ist, also das, was du auch gesagt hast, ich habe noch nie so viel Paid-Content-Abos abgeschlossen wie dieses Jahr. Also ich habe so The Information, Financial Times, Wall Street Journal-Gruppe, all das, auch weil ich das viel für die Vorbereitung des Podcasts einfach nutze, aber all das erstmals bezahlt abgeschlossen. Das habe ich die Jahre davor, also die Information, glaube ich, habe ich schon länger, aber auf jeden Fall viele Paid-Abos. Ich glaube auch, dass das durch AI weiter getrieben wird, einfach, dass du wirst einfach so eine Schwemme von Content haben, dass du wahrscheinlich dich sehnst nach ein paar verlässlichen Quellen und bereit wirst, dafür zu zahlen, weil du allem anderen, also sei es jetzt der Cesspool auf Twitter oder auch was, du wirst in Google News nicht mehr unterscheiden können, was sind jetzt echte Medien, was ist AI generiert oder nur einfach umgeschrieben, übersetzt. Gibt's jeder, wenn du jetzt einen Artikel in der Zeitung suchst, findest du in der Regel 3, 4, 5 Übersetzungen in irgendwelchen Ländern, die das mit AI einfach übersetzt haben, dafür auch. Ich glaube, das wird eher Leute in die Paid-Programme spülen, das sehe ich auch. Und das andere, was ich beobachte, ich habe noch nie so viel Newsletter konsumiert wie dieses Jahr oder neu abonniert. Und ich glaube, dass ein Teil des ganzen Twitter-Markts wird, glaube ich, von Newslettern übernommen. Es gab die Vorreiter irgendwie, Ben Thompson, Ben Evans und so. Ich habe jetzt einen angefangen dieses Jahr, deswegen auch, also nicht deswegen, aber so ein...
Aber schnell, kurzer Plug hier, wo kann man
geht's gar nicht, es geht erstmal um den Trend. Ich glaube, Newsletter ersetzen Medien und soziale Netzwerke zu einem gewissen Punkt. Genau, und ich habe quasi einfach nur für den Tag, wir kommen mit Doppelgänger-Podcast ja am Mittwoch und am Samstag raus. Und es ist oft so, zum Beispiel diese OpenAI-Lage, dass das im Altman am Wochenende rausgeschmissen wird und am Montag schon wieder Chef ist. Das hätten wir am Freitag, wenn wir aufnehmen, nicht mehr reinbekommen, weil wir es einfach nicht wussten, dass es passieren wird. Und am Mittwoch hat sich schon dreimal überschlagen und dreimal sieht die Welt schon dreimal anders aus. Und um das so ein bisschen zu füllen, schreibe ich jetzt so ein Montags-Update quasi, wo es einfach um die News der Woche geht, so ein bisschen vielleicht, was die nächste Woche relevant wird. Eine gute Podcast-Empfehlung, eine gute Video-Empfehlung. Das ist so ein bisschen, um die Lücke zu füllen, aber auch, weil ich für mich selber das Medium Newsletter relevanter wird. Und es gibt viele Leute, die sagen, mach das dann per WhatsApp so.
Wollte gerade sagen, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Das ist eigentlich.
Kannst du gleich noch, mach den gleich gerne noch den Punkt. Und ich glaube, wir sehen zu viele Sachen so schwarz-weiß. Man kann natürlich sagen, man erreicht niemanden mehr außerhalb von Messengern gerade. Und ich glaube, für eine gewisse Generation stimmt das zum Teil auch. Aber wenn es danach geht, hätten wir niemals diesen 2-Stunden-Podcast machen dürfen. Oder dieser wird jetzt auch schon, wie wir jetzt sagen. Und wahrscheinlich werden ihn trotzdem Leute hören. So, ich glaube, so, es gibt zu jedem großen Trend auch so einen Gegentrend. Oder es gibt eine Zielgruppe, sozusagen, die ist dann ein bisschen kleiner. Aber die bearbeitet dann eben eine kleine. Jeder versucht, einen Podcast so unter einer Stunde zu machen, weil das so diese Inlandsflugregel ist. Und es gibt auch so einen Lex Friedman, gibt es ja auch, ne, oder einen Joe Rogan, die irgendwie 3-4-Stunden-Podcast machen teilweise. Und deswegen glaube ich immer so ein bisschen an die Gegenbewegung, deswegen mache ich einen ganz oldschool E-Mail-Newsletter.
Aber wirklich, warum machst du nicht WhatsApp?
Du hast bestimmt gemerkt, ich bin kein Meister des Kurzformats sozusagen. Also mich kurz zu fassen fällt mir unheimlich schwer. Der Newsletter ist schon eine gute Schule, das kürzer zu machen. Aber ich glaube, die Leute, die ich erreichen will, erreiche ich per Newsletter besser. Was nicht heißt, dass ich es nicht vielleicht auch per WhatsApp oder Instagram-Channel irgendwann zusätzlich machen werde. Oder irgendwie auf LinkedIn. Ich glaube,
falls du jemals eine Intro brauchst, so ein WhatsApp-Tool.
Ihr kennt da so eine Firma, die das ganz gut, die das ganz gut kann. Ne? Irgendwie, Victoria oder so.
Nein. Also, weitere Predictions. Haben wir noch was vergessen?
Was habe ich denn noch? Ich glaube, es könnte wieder ein spannendes Antitrust-Jahr werden. Also wenn dieser Deal oder dieser Prozess jetzt ausgeht, wo es hauptsächlich um Google und den Werbemarkt geht und also ob Google sein Monopol quasi verbreitert hat noch weiter durch das Partnern mit Herstellern von Endgeräten, mit Browsern und so weiter, dann könnte eine Konsequenz sein, dass ihnen untersagt wird, diesen Deal mit Apple weiterzuschließen, wo sie irgendwie 15 Milliarden im Jahr Apple dafür geben, dass einfach die Standardsuche und gewisse Standard-Apps füllen, also auch mit Samsung oder mit der Mozilla Foundation gibt es diesen Deal. Und das könnte spannend werden. Für Google wäre das erstmal, sozusagen, wenn diese Traffic Acquisition Cost um mehrere Milliarden sinken im Jahr, würde Google erstmal viel profitabler werden. Ich glaube, Apple könnte es nicht sofort anders monetarisieren, es sei denn, sie machen einen Deal mit Microsoft, was für Apple aber auch eher ungewöhnlich wäre. Und bei Apple würde wiederum 15 Milliarden Ergebnis fehlen im Jahr relativ schnell. Das heißt, wenn sie es nicht irgendwie anders schaffen, diesen Deal oder die eine eventuelle Regelung zu umgehen und falls diese Regelung überhaupt kommt, würde es das einerseits kurzfristig für Google nochmal spannender werden. Für Apple wäre kurzfristig viel Geld weg. Also da ist, ich glaube, Sven Schmidt hat es ja auch schon mal erklärt oder so, ne? Da einigen sich ja quasi zwei Monopole, dass der eine nicht über eine 15 Milliarden bekommt, damit er nicht über Suche nachdenkt. So, und deswegen, wenn du jetzt was klickst auf deinem iPhone, einen Werbeklick machst bei Google, dann kriegt Apple da irgendwie, ich glaube, 40 Cent von, wenn ich richtig gerechnet habe, so in dem Dreh. Und der Deal könnte dann quasi platzen. Und das wäre nochmal spannend für den ganzen Suchemarkt und für die Ergebnisse von Google und Apple. Und prinzipiell, man sieht ja, sagen, dass sich das Klima, was Antitrust angeht, also Kartellrecht, verschärft hat in den USA, dass viele Merger nicht durchgewunken werden und so weiter. Warum sich die VCs beschweren, ist schlecht für den Startup-Markt, ne, weil Exit-Kanäle verschwinden auch so ein bisschen. Aber ich glaube, ich hoffe so ein bisschen auch, dass den großen Tech-Monopolen nochmal so ein, prinzipiell, glaube ich, wären die durch AI noch mächtiger, auch ehrlich gesagt. Aber ich hoffe dann, dass so ein bisschen Antitrust hilft, dass so ein bisschen einzuregieren auch.
Okay. Das war durch?
Die, ja.
Also ich will das nicht, ich
kann's, weiß kann nicht, wie man es konkreter wenig, machen will, aber ja.
Wenig, also dieses Antitrust-Thema.
Also man wundert sich ja, warum dieser Deal, also der scheint so offensichtlich nicht fair zu sein, dass man sich einfach ein Monopol kaufen kann oder noch weiter verstärken kann. Man wundert sich ja so ein bisschen, warum da nichts passiert. Aber es könnte jetzt erstmals dieses Jahr soweit kommen. Würde ich nicht ein Haus drauf wetten, wenn ich es eins hätte. So.
Jetzt übrigens auch nochmal zum Elon Musk-Buch. Das ist ganz lustig. Der Mentor von Elon Musk, der Larry Ellison, muss ihm wohl mal gesagt haben, wenn du dich mit einem nicht anlegen solltest, dann ist es mit Apple. Weil da gab es ja auch irgendwelche Streitigkeiten rund um Twitter und dass das bezahlbar machen, also als er dann das Twitter, die Bezahlfunktion für diese verifizierten Accounts einführen wollte, dann zum ersten Mal wohl festgestellt hat, scheiße, ich muss davon 30% an irgendwie Apple abgeben. Und dann sagt er, okay, dann rufe ich jetzt mal bei Tim Cooker, macht da riesen Stunk. Und dann muss so Larry Ellison ihm gesagt haben, ey, da musst du entspannt bleiben, Apple kann dir ganz schön wehtun.
Das ist nicht schlau. Ich habe bei uns im Podcast auch gesagt, dass die wahrscheinlichste Lösung in Anführungsstrichen für Twitter wäre tatsächlich Apple. Weil wenn du würdest auf jeden Fall so kaputt wie Twitter gerade ist, anstößige Inhalte finden, sagen die, also der Grund, warum viele Apps so prüde sind, also warum du auf Instagram keinen Nippel zeigen kannst oder so, liegt ja gar nicht bei Instagram, sondern bei Apple. Sozusagen, wenn im Feed, ohne dass ich irgendwas aktiv aussuche, Nudity gezeigt wird, so, dann darf es nicht im App Store sein, einfach gesagt. Und ich bin mir sicher, Apple könnte das irgendwie schaffen, sozusagen, dass sie sagen, Free Speech ist ja alles schön oder so, aber sagen die, ihr könnt jetzt nicht unseren App Store so verdrecken mit solchem Content.
Aber es zeigt am Ende auch, so kam ich gerade nochmal gedanklich drauf, deine These von der Regulierungsnotwendigkeit vielleicht, was für eine Machtposition Apple hat, dass halt so Oracle-Founder, Monster-Milliardäre sagen, da musst du aufpassen und den darfst du nicht anlegen. Die sind, was du gerade beschreibst, da ist Apple schon irgendwo auch eine Schattenregierung der Welt. Also was Apple möchte, können sie schon sehr, sehr stark durchdrücken oder da wird fast regierungsähnlich werden da Sachen entschieden. Und Monopole dann gebaut, wie gerade beschrieben am Beispiel mit dem Google-Deal.
Was sich wiederum ändern würde, wenn sozusagen Starlink noch erfolgreicher wird. Also Google hat vor einigen Jahren ja mal begonnen, sich so rückwärts ins Internet zu integrieren. Also dass man gesagt hat, wir sind jetzt eine erfolgreiche Suchmaschine, jetzt werden wir aber Browser-Betreiber und wir werden Operating-System-Betreiber mit Android. Also Browser, Chrome hat man danach quasi entwickelt. Dann hat man Android gekauft, sozusagen damit der Endgerätehersteller dich nicht mehr blocken kann. Also mit Android gehört ihm großer Markt selber, den Rest kaufen sie sich von Apple dazu quasi. Die nächste Stufe ist dann ja der ISP, der Internet Service Provider. Da haben sie auch mal angefangen mit diesen Luftballons. Google Loon, das ist, wenn du willst, ja der Vorgänger von Starlink. Sie dachten nur, Luftballon wären eine gute Lösung. Und sie haben Google Fiber gemacht, so ein Broadband-Service auch. Das war jetzt nicht super erfolgreich. Und also man muss schon sehr strategisch überlegen, sagen, wer kann mich eigentlich noch abschneiden? Apple und Google haben diese brutale Macht durch die mobilen Endgeräte, unter denen dann Meta zum Beispiel oder Snap sehr stark leidet und warum deren Werbemodelle nicht so gut funktionieren. Und wenn Elon Musk es schafft, irgendwie einen gewissen Teil der Welt quasi auf Starlink sagen, umzupolen oder sagen, deren Kommunikation darüber zu leiten, hat er wiederum natürlich Macht gegenüber den Handyherstellern auch wieder, weil er dann der ISP ist, der Internet Service Provider.
Klar, aber da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Also warum, also in der zumindest nicht, in der zivilisierten Welt brauchst du ja diese Starlink-Sachen eigentlich nicht unbedingt.
Ja, aber wenn es besonders günstig macht oder besonders schnell dann und ausreichend Kunden hat und was du ja gelernt hast dieses Jahr ist, er wird diese Macht auf jeden Fall nutzen. So, also wenn Tim Cook ihm nochmal dumm kommt sozusagen dann und er ausreichend Nutzer auf Starlink hat, dann würde er sagen, hey, kann auch morgen sein, dass alle Apple-Geräte mal ein bisschen langsamer werden. Das hat er auch bei Twitter bewiesen, dass er die New York Times eingebremst hat oder so ein 5-Sekunden-Delay. Ja. Bei gewissen Medien, die nicht gewogen sind, hat er entweder falsche Security-Hinweise gemacht oder sagen künstliche, also die Netzneutralität verletzt, indem er sie langsamer gemacht hat und so weiter. Das heißt, er ist auf jeden Fall dazu fähig und willens. Und ich glaube, deswegen wird es auch super wichtig, dass Amazon dieses Projekt Kuiper weiter vorantreibt. Was ich ja glaube, was eins der spannendsten überhaupt ist, weil Amazon quasi dadurch die Verbindung von Kommunikation, Media und Commerce wird. Also sie können das Cable-Business und das Internet-Zugangs-Business kontrollieren.
Also eine letzte Prediction, und die heißt irgendwie, du glaubst, das Jahr 24 könnte auch ein Jahr des Projekt, wo Amazon als Satellitenbetreiber eine Rolle spielt mit dem Projekt Kuiper, könnte es werden.
Ja, das Problem ist, es dauert ein bisschen zu lange. Das ist wahrscheinlich eher eine Prediction für 25, 26. Aber ich glaube, sie werden das stark vorantreiben. Das ist eins der wenigen Projekte, was das Coast-Cutting überlebt hat bei Amazon. Und das Narrativ ist ja so, Amazon macht 500 Milliarden Umsatz oder ein bisschen mehr inzwischen. Und sagen, um 20% zu wachsen, bräuchten sie 100 Milliarden mehr. So, und es gibt aber nicht so viele Märkte auf der Welt, die 100 Milliarden groß sind. Aber der US Cable Television Market ist irgendwie 300, 400 Milliarden groß, glaube ich. Und Internetzugang wäre auch nochmal irgendwie 400, 500 Milliarden, glaube ich. Und wenn du das quasi als eine E-Commerce Company in deine Hand bringst und du kannst quasi sagen, jeder kann das Kabel aus dem Fernseher rausreißen. Du klebst ja jetzt deinen Amazon Fire TV Stick rein. Und dann bekommst du alle TV-Kanäle sagen, rabattiert oder kannst sie einzeln abonnieren. So kannst du sagen, ich will heute Join, da und das und das. HBO und dann das kaufe ich mir noch on demand dazu. Gleichzeitig lernst du aber auch über die Präferenzen der Nutzer, kannst ihnen Werbung ausspielen, um genau ihre Haushaltspräferenzen zu ändern. Also du weißt, der Typ bestellt immer irgendwie das und das Tierfutter, bestellt immer Animonda irgendwie auf Amazon, dann sagst du hier, probier doch mal Purina. Ich glaube, das ist super wertvoll. Und der einzige Markt neben Healthcare und vielleicht Insurance, wo Amazon kurzfristig 100 Milliarden rausholen kann.
Okay. Dann sind wir fast durch, oder?
Also ich wäre durch. Wir müssen es nicht unnötig länger machen. Hast du noch was Spannendes?
Nö, ich hoffe so ein bisschen, dass es vielleicht ein Jahr für Europa wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es gut läuft, jetzt gerade die Olympiade irgendwie Europa nach vorne treibt. Das, was man da so sehen kann, wie die das da inszenieren wollen in Paris, nach all den Olympischen Spielen, die ja in den letzten Jahren echt eher nicht so cool waren, irgendwie wegen Corona, teilweise ja auch in nicht so, sagen wir mal, attraktiven Ländern, aus unserer Sicht zumindest nicht. Jetzt hast du auf einmal das Weltereignis in Paris oder in Europa und es wird da auch, was man so sehen kann, die wollen ja da irgendwie die ganze Stadt mit einbeziehen, dann die Eröffnungsfeier nicht im Stadion machen, sondern auf der Seine, dann fahren da diese ganzen Nationen so auf dem Schiff da so rein. Also da gibt es so viele Sachen, die ich da so irgendwie gelesen habe, wo ich dachte, okay, das wäre richtig cool. Das in Verbindung mit der Erkenntnis, dass da in den USA auch nicht alles so richtig cool ist, wenn man mal guckt, die Wahl, die da jetzt kommt, macht einen ja nun überhaupt gar nicht glücklich.
Möchtest du da eine Prediction abgeben?
Nee. Also ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, es ist auch irgendwie ja sehr schwer, irgendwie jetzt das irgendwas Sinnvolles, Neues, Mehrwertiges zu sagen. Von unserem Wissensstand heraus, an meinem zumindest. Aber was man ja auf jeden Fall sieht, ist, dass man dann denkt, okay, Macron ist das schon mal irgendwie cooler, der Sunak ist cooler, Olaf Scholz ist cooler, dann dass vielleicht aus dieser Gesamtsicht, sondern diese Negativstimmung auf Europa ein bisschen, also durch Olympia, vielleicht auch ein bisschen Euro, vor allen Dingen aber auch so durch die ganze US-Wahl, man realisiert, ey, wow, da geht's ja richtig ums Ganze. Und dass man vielleicht denkt, okay, es ist nicht so schlecht, ganz so schlecht hier, wie man das manchmal so denkt. Also mir geht es zumindest, dass ich manchmal denke, boah, ist ja echt alles schwierig hier, nur negative Nachrichten. Und dann liest man das Elon Musk Buch und dann, um das auch nochmal hier zum x-ten Mal zu erwähnen, aber da hat man das Gefühl, was da abgeht, auch was der da baut. Und das natürlich findet das in den USA statt. Das sind alles amerikanische Firmen, die ganze Wertschöpfung, die der vorantreibt, auch mit Tesla. Ob das jetzt alles kommt, weiß man nicht. Aber wenn da was von kommt, dann findet das alles irgendwie in amerikanischen Strukturen statt. Da wird man dann natürlich schon ein bisschen pessimistischer hier so, aber vielleicht ist das ja dann insofern kein schlechtes für Europa, dass da auch die Sachen, die hier cool sind, wieder ein bisschen betont werden, ein bisschen nach außen treten, gerade jetzt in Abgrenzung zu Sachen, die jetzt leider in den USA nicht so gut sind, obwohl ich natürlich auch großer US-Fan bin, das ist ja gar keine Frage.
Für dich einen würdigen Abschluss
mit
Optimismus, die Hörer und Hörerinnen entlassen.
Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank.
So, das war der Podcast mit Pip. Und jetzt noch, wie eingangs versprochen, meine Ergänzung zu ProSieben. Beziehungsweise sind es gar nicht meine Ergänzungen, sondern die von Sven Schmidt. Und zwar kam es so, dass ich am Abend der Podcastaufnahme nochmal mit Sven telefoniert habe, eigentlich wegen ganz anderer Sachen, und ihm dann auch ganz euphorisch von meinen ProSieben-Überlegungen erzählt habe. Und da sagte er, okay, das sehe ich mal ganz anders. Und ich gebe jetzt mal Freitext wieder, was ich mir gemerkt habe aus unserem Telefonat. Erstens hat er sich die Zahlen tatsächlich besser angeschaut als ich. Ich hatte in verschiedenste Artikel geguckt und er hatte auf die Investor Relations Seite geschaut und dort gesehen, dass die tatsächlichen Schulden der Firma, und das ist die letzte Information, die da öffentlich ist, 2,1 Milliarden Euro betragen, also signifikant mehr, als ich im Kopf hatte. Und das ist Adjusted Net Income der letzten 9 Monate, also Q3 Abschluss 2023, nur 12 Millionen Euro beträgt. Also auch signifikant weniger auf dieser Ebene, als ich im Kopf hatte. Das ergibt dann unterm Strich für die ersten 9 Monate des letzten Jahres sogar einen Verlust. Und als Fazit sagt er dann, okay, der Enterprise Value der gesamten Firma liegt bei ungefähr 3 Milliarden. Also die Marketkapitalisierung aktuell 1,2 Milliarden plus die Schulden etwas über 3 Milliarden soll ein Geschäft kosten, das strukturell schrumpft und aktuell sogar Geld verliert. Das ist auf jeden Fall keine gute Kaufempfehlung aktuell. Und er sieht auch einen viel geringen Wert in Assets wie Flaconi oder Join. Also er würde auf gar keinen Fall investieren. Das wollte ich noch einmal hier nachtragen, weil es, glaube ich, zeigt, wie reichhaltig man auf diese Branche gucken kann, auch wie unterschiedlich die Blickwinkel sein können. Man muss vor allem auch hier sagen, er hat die Zahlen besser im Blick gehabt als ich in der Vorbereitung. Das führt mich zu meinem abschließenden Call to Action. Also wer selber sagt, ich habe da einen Blick drauf auf diese Firma oder auf diese Aktie oder auf andere, bitte kommentiert gerne bei Spotify oder bei LinkedIn oder schickt mir auch eine Nachricht dazu. Ich bin da selber natürlich kein Experte, kein professioneller Aktienanalyst und bin einfach neugierig, wie andere diese Thesen sehen, und habe da jetzt von Sven schon viel lernen können. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams, und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.